Vielleicht könnt ihr es noch hören. Über mir prasselt der Regen aufs Dach des Westfalenstadions. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Rasenfunksendung, zum ersten Tag der Achtelfinalspiele bei dieser EM. Und eins dieser Achtelfinals, das fand eben hier in Dortmund statt. Deutschland hat es mit 2:0 gegen Dänemark gewonnen. Aber oh boy, war das ein Spiel. Und so war es auch am frühen Abend. Da hat nämlich tatsächlich Italien gegen die Schweiz verloren. Wir wollen über beide Spiele sprechen. Jetzt hier mit einer absoluten Top-Runde. Caro Kipper ist hier, Christian Bernhard ist hier und Martin Raffert ist hier. Jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Bierhoff kann sich durchsetzen. Kuba! Und Deutschland ist Europameister.
Alles zur EM der Männer.
Ja, alles zur EM der Männer. Schön, dass ihr hier seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Martin auch wieder hier ist. Er hat uns kurz verlassen während des Intros. Aber ich hoffe, er hört uns wieder. Kannst du uns hören, Martin?
Jawohl, ich höre. Alles sonnenklare.
Ich höre euch alle extrem leise, aber das liegt wahrscheinlich hier an meiner Umgebung. Ich bin sehr gespannt, wie das später auf der Aufnahme klingt. Caro ist auch hier. Servus, Caro Kipper. Hi.
Servus in die Runde und an die HörerInnen und Hörer.
Ja, doppelt gegendert. Sehr schön. Doppelt gemoppelt hält besser. Und Christian Bernhard ist heute auch hier. Als hätten wir es gewusst, Christian, damit wir heute noch ein letztes Mal über Italien sprechen können. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Max, hallo in die Runde.
Wir wollen aber natürlich beginnen mit dem, was wir hier beim Achtelfinalspiel zwischen Deutschland und Dänemark gesehen haben. Und wie immer bringe ich euch auf den Stand. Mein Spielfilm ist eine komplette DIN A4-Seite lang. Ich werde versuchen, ihn ein bisschen abzukürzen. Also es geht erstmal los, dass Sané und Raum starten für Mittelstädt und Wirtz. Schlotterbeck für den gesperrten Tah. Das ist die älteste Startelf eines deutschen Männernationalteams seit dem 1:1 gegen Rumänien im Jahr 2000. Das ist mal ein Funfact, den könnt ihr euch merken, liebe Hörerinnen und Hörer. Merkt man dem Team aber nicht an, denn schon in der vierten Minute gibt es ein Tor. Kimmich blockt Olsen weg und so kann dann Schlotterbeck frei zum Kopfball hochsteigen bei einer Ecke. Das ist das 1:0, aber wegen dieses Blocks wird das Tor zurückgenommen. Danach hat Deutschland eine Reihe von Chancen durch Kimmich, Schlotterbeck, Havertz und Andrich, aber auch Dänemark kommt hinter die Kette. Mit einem langen Pass auf Andrich. Mähle schießt am Tor vorbei und dann wird das Spiel in der 35. Minute wegen Gewitters für 25 Minuten etwa unterbrochen. Es spielen sich heitere bis wolkige Szenen ab hier im Stadion. Nein, sie waren vor allem heiter. Dänen stehen in einem Wasserfall aus Regen. Das Stadion singt, oh, wie ist das schön. Und dann ging es aber irgendwann weiter. Und wie ging es weiter? Kai Havertz kann völlig freistehend köpfen, aber er scheitert an Schmeichel. Schlotterbeck verfehlt das Tor nur knapp. Und dann verliert Schlotterbeck nach einem Dribbling im eigenen Strafraum den Ball an Højlund. Der trifft aber nur das Außennetz. Und in der 45. Minute kann Dänemark nach einem Fehlpass von Musiala kontern. Højlund steht alleine vor Neuer, aber der kommt gerade noch raus und kann verhindern. Ich glaube, im Hintergrund hört man hier wieder neuen Donner. Also das ist doch mal authentisch hier. Dann geht's endlich in die Kabinen. Jegliches Zeitgefühl bei allen anwesenden Journalistinnen und Journalisten komplett verloren. Es geht wieder los, zweite Hälfte und dann kommt die 48. Minute. Ein Freistoß kommt an den zweiten Posten. Er wird auf Olsen abgelegt und nicht sauber geklärt. Andersen schießt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Dänemark denkt, man habe das 1:0 erzielt, aber nein, eine Fußspitze abseits von Thomas Delaney entscheidet darüber, dass dieser Treffer nicht zählt. Und das ist vor allem deshalb wichtig, weil nur 3 Minuten später das Folgende passiert. Havertz ist nach einem tiefen Pass durch, Sané auch und frei, der Pass kommt nicht an. Im Nachgang kommt aber Andrich zum Schuss und ein Handspiel wird gecheckt, denn genau jener Andersen, dem gerade sein erstes Länderspieltor geklaut wurde, dem wird jetzt nach VAR-Eingriff ein Strafstoß, ja, wegen ihm ein Strafstoß den Deutschen zugesprochen. Den verwandelt dann Kai Havertz zum 1:0. Deutschland geht in die Deutschland-Ecke zum Feiern und wird von Bierbechern beworfen. Haben sie dann aber auch selber gecheckt, dass das jetzt nicht der schlauste Laufweg war. Aber war nicht der einzige Laufweg, der nicht komplett gepasst hat an diesem Abend. Dann wird Andrich bei einem Kopfballduell mit Bar am Kopf verletzt. Kurz darauf geht Havertz mit einer tollen Bewegung tief und steht alleine vor Schmeichel. In der Mitte kommt Sané noch zu Fall, aber Havertz kann nicht auf ihn passen, weil er eben zu Fall kommt. Und er verfehlt aber auch das Tor ganz knapp. Schmeichel ist noch ganz leicht dran. an diesen Ball. Dann wird gewechselt, Gündogan geht für Füllkrug, Andrich für Can. Højlund kommt zu einem Schuss, den Neuer gut pariert. Und in der 68. Minute spielt sich Deutschland im Pressing immer weiter nach hinten und bis auf Neuer. Der passt dann auf Schlotterbeck und Schlotterbeck schlägt in die Gegenbewegung hinein. Also Musiala ist der Einzige, der dann eine Gegenbewegung macht zu den rauspressenden Dänen. Einen Pass auf Musiala, der ist auf und davon. Torhüter Schmeichel will erst rauskommen, zögert dann, bleibt zurück. Musiala zögert auch, sieht das aber und geht dann zum Ball. Und so kommt er dann zu einem Schuss und das ist dann das 2:0. Und in der 91. Minute gibt es nach vielen weiteren kleineren Chancen für Dänemark und aber auch Deutschland nochmal das vermeintliche 3:0. Wirt steht bei einem langen Schlag von Neuer im Abseits. Füllkrug geht zum Ball und so kommt er dann zu Wirtz. Man denkt, vielleicht war er ja dann nicht aktiv, aber der VAR checkt und gibt dieses Tor nicht. Aber dann ist irgendwann dieses Spiel vorbei und tatsächlich ist Deutschland weiter nach einem 2:0 gegen Dänemark. Aber Caro, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, das Spiel hätte komplett anders laufen können. Wie fandst du denn die deutsche Leistung?
Ja, das Spiel hätte komplett anders laufen können, ist es aber nicht. Und damit erinnert es mich an das Achtelfinale gegen Algerien vor 10 Jahren. Ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass ich solche Emotionen durchgemacht habe wie heute. Es war wirklich phasenweise pures Chaos. Und wie es im Chaos ist, kann es auf die eine Seite schlagen und auf die andere. Aber das mit dem Abseits, es ist eine faktische Entscheidung. Es war ein kleiner Zeh, vielleicht auch nur ein kleiner Zehennagel, die Delaney da am Abseits waren. Und ja, die Dänen haben tapfer gekämpft. Deutschland hatte zu Beginn des Spiels, was du ja gerade auch erzählt hast, hat fast mit die beste Phase in diesem ganzen Turnier. Dann ist es aber auch mal gekippt. Man hat es aus der Hand gegeben. Und dann kam die Gewitterunterbrechung, aber vor der Gewitterunterbrechung waren 10 Minuten lang, hatte Deutschland mehr als 10 Minuten, vielleicht sogar 15, eigentlich keine Chancen mehr. Und danach war es ein absolut offenes Spiel. Es ist ein bisschen glücklicher für die Deutschen ausgegangen. Und ja, das hatte natürlich auch seine Gründe. Da hat oft die Sicherheit im Spiel gefehlt, aber da reden wir mit Sicherheit gleich noch mehr drüber.
Ja, ja, das ist ja jetzt nur die Quick Reaction und Quick Reaction bedeutet im Rasenfunk ja 3 Minuten. Christian, mach du doch mal gerne weiter. Wie würdest du einfach so mal als kurzes Fazit die Leistung Deutschlands bewerten?
Ja, ich fand auch die Anfangsphase sehr dominant, gar keine Frage. Da kann auch das 1:0 fallen. Aber dann würde ich mal sagen, ich weiß nicht, so nach 15 Minuten war es dann, als die Dänen auch irgendwie angekommen waren, war es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Und dann, glaube ich, hat das Gefühl bekommen, dass so ein Spiel eben durch einen einzelnen Moment oder einzelne kleine Momente entschieden wird. Und dein Spielfilm hat es ja wunderbar auf den Punkt gebracht. Herr Andersen war eben im Mittelpunkt dieser 2 Momente innerhalb von 3 Minuten. Einmal in die Richtung hätte es gehen können, dann ging es in die andere Richtung. Über den Elfmeter, glaube ich, kann man auch diskutieren. Und dementsprechend war das dann halt so ein Spiel, was ja durch sowas entschieden worden ist oder durch sowas in die Richtung gebracht wurde, die dann Deutschland logisch in die Karten gespielt hat. Und nach dem 2:0, glaube ich, war es dann schon relativ durch. Ich glaube, wir werden ja eh noch ein bisschen auf die Dänen auch zu sprechen kommen. Aber nur so ein Satz noch von mir dazu. Ich würde sagen, als Dänemark, wenn du das Spiel so gestaltet hast, wie sie es gemacht haben und dann deinen Top-Stürmer eigentlich auf dem Papier 3-mal in eine gute Position bringst und er dir leider nicht das bringt, was du von ihm dann bräuchtest in dem Spiel, dann macht das halt auch in einem K.O.-Spiel einfach den Unterschied. Mhm.
Denn, Martin wird das sicher zustimmen, die Chancenverwertung war einfach nicht gut auf Seiten von Dänemark. Den konnte ich nicht liegen lassen. Aber, Martin, was denkst du?
War nur Expected Goal von 1 und ein Tor haben sie gemacht. Also wenn das Standard den gezählt hätte, wäre es tatsächlich eine normale Chancenverwertung gewesen. Klar. Hätten noch mehr reingehen. Wobei jetzt auch 2 Situationen waren, wo Højlund dann, also wo er direkt vor Neuer ist, hat er auch wieder nur 30 Zentimeter auf Neuer, kann er nicht viel machen. Nach dem Schlotterberg-Fehler hat er auch keinen Winkel, also wie willst du den Ball reinschießen aus der Position? Da musst du schon sehr, sehr viel Glück haben, dass du den irgendwie im Torwart über die Schulter ballerst oder ins lange Eck in einen 2-Grad-Winkel, der dann noch offen ist irgendwie. Also ich fand unterm Strich, dass es, ich glaube, ich fand es nicht so knapp, wie es die meisten jetzt gesehen haben, wahrscheinlich. Es war ein knappes Spiel, aber ich fand es unterm Strich dann doch einen verdienten Sieg. weil Dänemark sich die Präsenz, die sie hatten, auch mit ziemlich viel Risiko erkauft haben, vor allem im Pressing, vor allem in der letzten halben Stunde. Die erste halbe Stunde war sehr deutlich für Deutschland. Die zweite halbe Stunde, würde ich sagen, war dann ziemlich ausgeglichen. Und in der letzten halben Stunde war es zwar spannend, aber da hatte Deutschland auch Chancen für mehr als ein Tor. Weil Dänemark dann eben extrem, extrem viel Risiko gegangen ist. Und das hat normalerweise führt das dazu, dass man relativ gut aussieht bis zu diesem Moment, wo der Gegner das dann mal bestrafen kann. Das 2-0 war dann auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass du dann davor hast du 10, 5, 6, 7, 8, 10, wo Dänemark hochpresst, hinten keine Absicherung hat und du kriegst den Ball da nicht rein, wo die keine Absicherung haben und dann kommt einmal da der Ball rein, wo keine Absicherung mehr ist und dann ist es sofort ein Tor. Mhm. Ich hatte vorhin noch dran gedacht, dass wir hatten schon mal drüber geredet, damals im Mexiko-Spiel, wo wir auch von Mexiko hochgepresst wurden und gesagt haben, naja, das sah nicht so gut aus, was wir dagegen gemacht haben. Weil ich auch gesagt habe, naja, waren nur 10 Minuten, deswegen ist es schwer zu bewerten, weil es normal ist, dass man immer wieder in so einem Pressing hängen bleibt, bis dann einmal der Durchbruch ist. Und wenn einmal der Durchbruch ist, dann kann es sofort ein Tor sein, weil kein Verteidiger mehr da ist. Und das war dann heute sehr, sehr schön demonstriert. Deswegen sehe ich es tatsächlich ein bisschen positiver, glaube ich, als die meisten. Aber es war auf jeden Fall dann nach der Anfangsphase ein Spiel, was in beide Richtungen hätte gehen können und wo Deutschland auch genug Schwächen offenbart hat.
Ja, vielleicht sehe ich es dann tatsächlich hier am negativsten in der Runde. Ich finde schon, dass Deutschland viele Dinge gut gemacht hat. So, unter anderem hat man endlich mal gute Standards geschossen und getreten. Also da waren viele gute Momente dabei und auch eben die systematischen Pässe hinter die Kette haben funktioniert. Aber es war in keiner Phase, bis auf die ersten 15 Minuten, da stimme ich dir, Caro, zu und auch Julian Nagelsmann, der auch gesagt hat, es waren die besten Minuten bei diesem Turnier bisher, in keiner Phase war es wirklich stabil. Und dann war das so ein Spiel, wo du den Eindruck bekommst, ist natürlich nicht widerlegbar oder beweisbar, dass derjenige, der das erste Tor macht, sehr wahrscheinlich als Sieger vom Feld geht. Und das hat eben eigentlich Dänemark gemacht, auch wenn es natürlich faktisch gesehen wirklich ein Zehennagel abseits war. Man kann da natürlich drüber diskutieren, ob das wirklich ein Vorteil ist für einen Stürmer, aber die aktuelle Regel ist da eben eindeutig. Aber das fand ich schon bemerkenswert, dass mit allen Maßnahmen, die Deutschland probiert hat, man eben diese Stabilität nicht reinbekommen hat und dass es auch so unterschiedliche Gründe waren, warum man sich schwer getan hat. Also ich fange mal an, ein bisschen aufzuzählen und dann dürft ihr gerne einhaken, was eure Gedanken dazu sind.
Ich muss direkt noch einhaken, weil ich das gerade so lustig finde und ich muss es jetzt einmal geklärt haben, weil Caro vorhin sagt, er ist nur ein Zehennagel im Abseits. Wir sehen ja die Körperteile des Spielers da unten gar nicht, weil da ist ein Schuh drüber. Ist in den Regeln geklärt, dass der Schuh als Fuß zählt? Weil wahrscheinlich, ja. der Schuh ist ja nicht direkt am Zeh. Womöglich war tatsächlich nur der Schuh im Abseits und der Fuß gar nicht.
Ach Martin, das sind Profifußballer. Die Schuhe sind an den Fuß gegossen. Die passen perfekt auf den Fuß. Aber du hast gerade gesagt, Max, das erste Tor könnte in so einer Partie spielentscheidend sein. Aber da kann man ja auch sagen, in einer lockereren Linie hätte das 1-0 vom Anfang zählen können. Man muss ja, Kimmich da nicht abpfeifen.
Stimmt.
Wollte ich nur kurz einwerfen.
Ja, ist ein guter Punkt. Man kann durchaus die Frage stellen, naja, wie darf man denn beim Eckball freiblocken, wenn nicht so? Also ja, es gab eine Gegenbewegung, aber viel war es auch nicht. Ja, das ist ein fairer Punkt. Aber lass doch mal drüber sprechen, weil das, was in der Anfangsphase gut funktioniert hat, das hat ja, glaube ich, jeder gesehen. Das war ein hohes Pressing, man hat sehr schnell die Bälle zurückgewonnen, man hatte sehr gute Standards und es war auch so eine Kombination aus Stimmung im Stadion, sehr frühes Tor, aberkanntes Tor. Sandro Wagner dreht sich direkt nach dem Aberkennen des Tores zu den Zuschauern und pusht sie alle hoch. Also das war so eine Gesamtmelange, die es auch Dänemark schwer gemacht hat. Und dann kommt Dänemark besser ins Spiel, weil Deutschland, ja, warum eigentlich? Also Christian, was würdest du sagen? Was war da der Hauptgrund? War es das höhere Pressing von Dänemark? War es, dass man so ein Tempo nicht durchhalten kann? War es, was Julian Nagelsmann angedeutet hat im Interview beim ZDF, dass man zu ungeduldig geworden ist und vielleicht auch ein bisschen zu riskant dann nach vorne gespielt hat? Was würdest du sagen?
Ich hatte schon auch das Gefühl, dass gerade nach diesen sehr guten Anfangsminuten, dass das schon auch, dass die Mannschaft, also die deutsche Mannschaft teilweise auch ein bisschen emotionalisiert war, und emotionalisiert kann dich halt manchmal auch dazu bringen, dass du dann vielleicht etwas, ja, zu riskant in die Geschichte reingehst. Ich fand, da gab es so ein, zwei potenzielle Umschaltmomente von Ideen, die noch nicht funktioniert haben, aber wo man gesehen hat, dass große Löcher da waren. Und dann hatte ich das Gefühl, dass die Dänen das aber schon auch irgendwie ein bisschen abgeschüttelt haben. Also die haben diese ersten 15 Minuten irgendwie überlebt. Und dann, glaube ich, finde ich, hat man einfach auch gesehen, dass es eine sehr routinierte Mannschaft ist. Also ich glaube, die lassen sich da jetzt auch nicht, was man ja dann im Verlauf des Spiels auch gesehen hast, nicht auswärts in Deutschland in einem riesen Stadion dann irgendwie völlig aus der Bahn werfen. Also ich hatte jetzt gar nicht das Gefühl, dass es groß taktische Riesenanpassungen gegeben hat, sondern da war etwas mehr Ballruhe. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, das war ziemlich genau nach 15 Minuten, da hatten die Dänen dann das erste Mal so eine Ballbesitzphase, und das hat gleich mal so 2 Minuten gedauert, und da hat man gesehen, da haben sie es ganz ruhig ausgespielt, auch wieder hintenrum gespielt, einfach über den Ballbesitz dann, glaube ich, auch wieder so ein bisschen, ja, Kraft geschöpft, sage ich mal. Und ich glaube, ab da haben sie halt auch gemerkt, dass das Feuer, das die Deutschen erstmal entfacht hatten, dann ja doch auch nach 15 Minuten, sage ich mal, wieder relativ gut unter Kontrolle war. Und dann, glaube ich, ist es eben in die Richtung gegangen, wo man sich's auch hat, glaube ich, denken können, dass es in die Richtung geht, nämlich dass die Dänen halt eben da auch relativ abgezockt und routiniert sind. Also mich hat das jetzt nicht wahnsinnig überrascht. Ich glaube, die Dänen hätte es mehr geschockt, wenn sie in dieser Anfangsphase halt auch das Tor kassieren. Dann, glaube ich, kann so ein Ding logisch schon in die andere Richtung gehen. Aber dadurch, dass es ja 0-0 stand, haben die Dänen, glaube ich, auch die Reife und die Ruhe, dann so einen Sturm erstmal zu überstehen und dann einfach auch selbst im Spiel anzukommen.
Ja, Christian, du hast gerade diese erste Ballbesitzphase von Dänemark angesprochen, und da ist auch aufgefallen, dass sie das sehr viel in die Breite gespielt haben und da Deutschland einfach nicht so ins Pressing gekommen ist. Und dadurch hatte Dänemark auch eben diese Kontrolle und Ruhe, die du angesprochen hast, weil so ein breites Spiel, da greift, hat das deutsche Pressing heute nicht gegriffen.
Da hat man ein bisschen... Man hat einen typischen Nagelsmann-Pressing-Plan gesehen, der auch ein bisschen dann in bestimmten Momenten die Schwäche von dieser Art von Pressing, was Nagelsmann gerne spielen lässt, zeigt, nämlich dass die Mannschaft häufig also in der ersten Linie kompakt ist und dann dahinter aber relativ mannorientiert agiert, um klare Zuordnungen zu haben. Und wenn der Gegner bestimmte Bewegungen macht, wird man sehr in die Breite gezogen, verliert ein bisschen Kompaktheit, wird dann irgendwann sehr, sehr flach, wird auch nach hinten gedrückt, hat keinen Druck auf den Ball, so. Und man hat dann noch eine klare Zuordnung. Man hat dann so alle gegnerischen Spieler so lose im Blick und unter Kontrolle. Aber man hat den Raum nicht gut unter Kontrolle. Und das hat sich sehr durchs Spiel durchgezogen. Gab dann Phasen mit Fünferkette dann später, wo es ein bisschen besser wurde. Ich glaube, dann so richtig besser wurde es dann erst in der Endphase, wo dann, glaube ich, auf 5-4-1 umgestellt wurde mit der Hereinnahme von Anton. Und das war durchaus eine klassische Schwäche, und in der Anfangsphase war es halt nicht zu sehen, weil man permanent im Angriffspressing drin war, ne? Und das war man dann in bestimmten Situationen dann nicht mehr, und man hat diese Intensität aus der Anfangsphase hat man nicht durchziehen können.
Und eins hat es vielleicht noch, diese Probleme mit der dänischen Breite hat man ja auch dadurch dann erkannt, dass sich ja Kroos dann wirklich oft sehr auffällig ja fast in die, in die letzte Reihe hat reinfallen lassen und dann eben daraus ja da schon phasenweise eine Fünferkette wurde. Also ich finde, da hat man schon gemerkt, dass das genau das, was Caro ja auch gesagt hat, dass diese dänische Breite dann effektiv ja zu Problemen geführt hat.
Ich glaube, Kroos ist sowieso eine ganz interessante Figur gewesen in dem Spiel, weil meine Theorie ist so ein bisschen, Kroos hatte ja nie Ruhe am Ball. Also der hatte immer 1-2 Leute wirklich auf den Füßen stehen, er konnte nicht in Ruhe seine Pässe spielen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, warum der Eindruck entstanden ist, dass Deutschland irgendwann die Spielkontrolle nicht mehr hatte und einfach keine Stabilität war, weil Kroos nicht der Anker im Spiel und der Motor im Spiel war, wie er es in den guten deutschen Spielen ist.
Könnte es sein, dass das vielleicht auch mit Nico Schlotterbeck zusammenhing? Denn was mir aufgefallen ist, war, wir haben das ja öfter gesehen, dass quasi Kroos mal als linker Innenverteidiger sich fallen lässt, mal als zentraler Innenverteidiger, aber lieber eigentlich auf links. Und gegen den Ball war es so, dass vor der Regenunterbrechung Groß immer wieder in die letzte Kette zurückgefallen ist, weil Schlotterbeck dann mit Højlund mitgegangen ist, wenn Højlund entgegengekommen ist. Und nach der Regenunterbrechung war es ganz eindeutig, dass dann Andrich in die letzte Kette gekommen ist. Ah, ich sehe ja in eurer Reaktion, diesen Donner hat man gehört. Viele andere habe ich schon weggemutet. Es ist ereignisreich hier gerade. Vielleicht lasse ich das Mikro einfach offen für die Atmosphäre. Aber Martin, wie denkst du darüber? Kann das auch daran gelegen haben? Ich hatte den Eindruck, also Nico Schlotterbeck neigt ja dazu, lieber als linker Innenverteidiger aufzubauen, egal ob zwei oder drei Aufbau, ist dann eigentlich egal. Er geht auch ganz gerne mal ins Dribbling und meinem Eindruck nach war die Aufgabenverteilung im Aufbau nicht so klar, wie sie war mit Rüdiger und Tarr. Kann das auch eine Rolle gespielt haben?
Ja, auch weil ich glaube, sogar der ganz große Konter von Dänemark in der ersten Halbzeit, ich glaube, da kam der entscheidende Ball in den Druck von Schlotterbeck. Also ich glaube, das generelle Muster, was Nagelsmann Ungeduld genannt hat, war, ich habe vorhin gedacht, das ist ein bisschen optimistisch, was die Mannschaft manchmal macht, so, dass in bestimmten Situationen, wo relativ klar ist, okay, da ist jetzt eigentlich alles zugestellt von Dänemark, aber du kannst vielleicht einen Ball bringen, der ein Klatschball ist. Du kannst vielleicht einen Ball auf Musiala bringen, der irgendwie im 1 gegen 1 noch was lösen kann. Also relativ viele Bälle, die dann, relativ viele, es waren so, weiß nicht, 5, 6, 7 in den ersten 60 Minuten vielleicht, was aber nicht so wenige sind, wurden dann in Situationen reingespielt, wo du eigentlich nicht reinspielen solltest und wo das Risiko relativ groß ist, wo auch wenn du dann durchkommst, hast du auch eine geile Szene für dich am Laufen, so. Aber wenn nicht, die Chance ist relativ hoch, dass das nicht so gut läuft und du da den Ball verlierst in der Situation und du dann auch nicht mehr gut dahinter stehst, weil du halt keine Spieler in dem Bereich hast. Und da war die deutsche Mannschaft auf jeden Fall zu ungeduldig in dem Sinne, dass du da halt häufiger einfach Seite wechseln musst, häufiger mal einen Torwart mitnehmen musst, häufiger auch dich in tiefere Positionen bewegen mit den Spielern, ne? Also da hat auch ein bisschen Wirtz gefehlt in dem Sinne, dass Sané hat natürlich eine sehr, sehr hohe Rolle gespielt und wir haben darüber schon nach dem letzten Spiel geredet. Fünferkette, Wirtz, was Wirtz bei Leverkusen häufig macht, ist, er fällt dann so tief zurück, dass die Spieler aus der Fünferkette ihn nicht mehr aufnehmen können, erzeugt eine Überzahl im Aufbauspiel und bringt dann die Überzahl dann langsam nach vorne durch Andribbeln, durch eine Verlagerung und so. Und das ist ein Element, was ein bisschen gefehlt hat. Hätte man ein bisschen, also da hätte sich Gündogan vielleicht auch noch mehr fallen lassen können. So. Ja, also es war eine und das ist natürlich diese fehlende Geduld und diese fehlende Ruhe in diesen Entscheidungen, die ist natürlich weniger ein Problem, wenn Groß die Pässe spielt, weil Groß diese Entscheidungen sehr, sehr gut kann, weil das genau seine Qualität ist, dass er strategisch ein extrem gutes Spielgefühl hat und genau weiß, wann müssen wir ins Risiko, wo müssen wir ins Risiko und nicht einfach so, ich knall den Ball mal dahin und hoffentlich kommen wir durch. Wobei Groß, glaube ich, auch so 1-2 Situationen hat, wo das auch bei ihm der Fall war. Und war ja auch gegen die Schweiz. Der Gegentreffer kam ja, da hat ja Groß genau so einen Ball gespielt. Also ich will auch nicht sagen, dass Groß nie so einen Fehler macht. Aber tendenziell natürlich, wenn er sehr viel am Spiel beteiligt ist, passiert das weniger, als wenn Schlotterbeck die ganze Zeit die Bälle vorne reinballert. So.
Und damit sind wir ja bei einem anderen Thema auch, nämlich Sané anstelle von Wirtz. Für mehr Breite im Spiel, für mehr Läufe hinter die Kette. Christian, wie hat dir das gefallen?
Mich hat es erstmal ein bisschen überrascht. Hatte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet. Ich glaube, wie Martin ja auch gerade gesagt hat, glaube ich, genau in den Halbräumen, da hätte Wirtz schon auch gut getan, weil ich finde, man hat es nicht nur daran gemerkt, dass er gefehlt hat, sondern ich finde, man hat es auch daran an der Rolle von Gündogan gemerkt. Weil Gündogan normalerweise, wenn er sozusagen Wirtz und Musiala um sich rum hat, sozusagen er dann ja derjenige ist, der dann mit seinen cleveren Bewegungen oder auch einfach mit ganz einfachen Kleinigkeiten dann sozusagen dann Raum für Wirtz und Musiala schafft, logisch auch mit Havertz, der die Kette auseinanderzieht und so. Und ich fand Gündogan, das ist mir so als erstes hängen geblieben, als dann die Regenunterbrechung kam oder die Gewitterunterbrechung, hat sich Nagelsmann ja sofort Gündogan geschnappt. Und ich glaube, das lag nicht nur daran, dass er der Kapitän war. Also ich glaube, also den Einfluss, den Gündogan lange hatte, fand ich, der war vielleicht auch deshalb ein bisschen kleiner, weil er eben nicht Wirtz und Musiala um sich rum hatte, sondern in dem Fall eben nur noch Musiala. Und dementsprechend, ja, ist dann die Frage, ob dann Sané mit dem Element, mit einem komplett anderen Element, ist ja ganz klar, ob das dann dem Spiel geholfen hat oder nicht. Ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht mit Wirtz von Anfang an, dass sie dann besser auch in die Halbräume reingekommen wären.
Ja, also Gündogan am Ende 21 Ballkontakte, wurde ja auch früh ausgewechselt. Aber man, glaube ich, hat auch Caro ganz gut sehen können, was der Ansatz war. Und gerade die langen Bälle, also ihr erinnert euch an die ersten 5 Minuten gegen Ungarn, haben wir ja hier auch angesprochen. Rüdiger spielt zweimal systematisch den langen Ball auf Havertz. Das war heute vielleicht sogar so der Schlüssel für beide Teams. Also es ist total interessant, bei Deutschland sind sehr, sehr viele Chancen aus langen Bällen hinter die Kette entstanden. Und ja auch Dänemark, die erste Chance für Eriksen. Das ist ein langer Ball, der hinter Rüdiger runterkommt und Rüdiger grätscht den dann gerade noch zur Ecke. Das war quasi das erste Lebenszeichen, das Offensive von Dänemark. Und danach kam dann diese 2-minütige Ballbesitzphase, die wir ja vorhin schon angesprochen haben. Also schien mir heute ein großes Thema zu sein, lange Bälle hinter die Kette.
Ja, auf jeden Fall. Lange Welle hinter die Kette. Kam ja auch am Ende das 2:0. Da kam dieser wirklich, also so schöne Ball von Schlotterbeck. Aber nochmal zu der Sané-Sache. Man hat am Anfang sehr klar den Spielplan gesehen. Es ging sehr viel über rechts, über Sanés Seite, der da die Tiefe suchen sollte. Und deswegen gehe ich auch nicht ganz mit bei dem, dass Wirtz hätte spielen sollen, weil dann wären noch mehr Richtung Zentrum gezogen worden, wo einfach mit diesen 3 riesigen Dänen da in der Mitte wirklich gar nichts ging. Also das war ja wirklich jedes Mal, wenn es durchs Zentrum versucht wurde, da ist ja gar nichts raus geworden, im Gegensatz zu den langen Bällen, wo man schön über die langen Dänen spielen konnte. Aber auch die Dänen haben ziemlich schnell das rechts dicht gemacht für Sané und haben da sehr schön verschoben und hatten die Seite dann eigentlich im Griff. Nichtsdestotrotz hat Sané jeden Laufweg mitgenommen, hat sich sehr reingehauen ins Spiel. So, aber das dazu. Es ging ja eigentlich um lange Bälle. Ich glaube, lange Bälle sind auch häufig in Spielen, in denen es einfach an Kontrolle fehlt, wie sie auch heute, also es war überhaupt kein Toni Kroos-Spiel, haben wir ja gesagt, viel zu chaotisch für ihn. Und da ist das natürlich auch einfach ein Mittel für beide Mannschaften. Und auch ein Grund, warum das Spiel so dieses Tempo und diese Emotionen hatte.
Du bist noch gemutet, Martin. Vielleicht wolltest du sagen, genau dafür braucht man ja auch einen Leroy Sané. Also Leroy Sané ist natürlich auch immer eine Bedrohung für den Ball hinter die Kette. Die kamen jetzt eher auf Havertz, aber hin und wieder ja auch Richtung Sané. Und jetzt du bitte.
Gibt auch einen logischen Zusammenhang mit Kroos, denn wenn du versuchst, Kroos zuzumachen, dann musst du wahrscheinlich die Innenverteidiger ein Stück weit offen lassen. Oder du presst dann komplett 1 gegen 1. Und das ist beides passiert in dem Spiel. Und wenn Dänemark ein bisschen tiefer stand und dann versucht hat, Kroos zuzumachen, dafür die Innenverteidiger ein bisschen offen zu lassen, gleichzeitig dann versucht natürlich immer in die Halbräume raus zu verteidigen. Die Halbräume sind der entscheidende Faktor, wenn du gegen Deutschland spielst. Und das ist halt ein Problem, wovor Nagelsmann die Gegner stellt, was du nicht so ohne weiteres lösen kannst, dass du gleichzeitig das Zentrum und die Halbräume zumachen musst. Dafür müssen deine Innenverteidiger nach vorne verteidigen. Und dann kann einfach aber Havertz in diese Räume reinlaufen, dann kommt da ein langer Ball rein und dann hast du auch den Ball wieder hinter deiner Abwehr. Da willst du ihn auch nicht haben. Das ist nicht so leicht lösbar und das hat Dänemark dann letzten Endes auch nicht wirklich hinbekommen. Die Schweiz hat es ein bisschen besser hinbekommen, mit ein bisschen dosierterem Rausrücken, mit ein bisschen aktiverem Versperren der zentralen Wege. Aber unterm Strich ist das diese Wechselwirkung zwischen Zwischenlinienraumbesetzung und Tiefenbesetzung und auch diese Wechselwirkung zwischen zweiter Aufbaulinie mit Kroos und erster Aufbaulinie mit Rüdiger und dann Schlotterbeck später. Das ist sehr schwer zu kontrollieren. Und ja, Wenn du groß zumachst, kommt der Ball von Rüdiger. Und wenn du Musiala zumachst, dann kommt der Ball auf Havertz. Und wenn du Havertz zumachst, dann ist wahrscheinlich irgendwann Musiala mal offen. Oder dann eben Gündogan oder Sané oder Wirtz. Das ist alles schwer aufzufangen.
Und das war quasi die offensive Seite des Balls jetzt aus deutscher Sicht. Und dann gab es ja noch die Defensive, die viel gefordert war, die auch dazu geführt hat, Antonio Rüdiger wurde MVP dieses Spiels. Gab es jetzt auch noch nicht so oft bei dieser EM, dass ein Defensivspieler der MVP wird. Christian, wie hat dir denn die Abwehrleistung Deutschlands gefallen?
Das so auf den Punkt zu bringen, finde ich gar nicht einfach, weil das, was ich eingangs meinte mit Højlund, also Martin hat ja völlig zu Recht die ersten zwei Højlund-Chancen aufgezählt. Da bin ich auch voll dabei. Die erste, da ist der Ball auch, glaube ich, von Delaney halt einfach den Tick zu weit nach vorne und dann macht Neuer da super den Winkel zu und dann ist nicht mehr viel da. Und beim zweiten war logisch auch der Winkel schlecht. Aber bei mir ist dann vor allem der dritte hängen geblieben und da kriegt er dann auf seinen linken und da hat dann eigentlich freie Bahn. Und da, finde ich, kann man dann von so einem Mann erwarten, dass der halt auch etwas präziser aufs Tor kommt. Und dann wird es 1-1 stehen. Das meinte ich eben damit, dass die denen ja trotzdem dann auch das eigentlich herausbekommen haben, was sie sich vielleicht auch genau in dem Spiel sozusagen, wie sie sich zurechtgelegt haben. Genau, das so viel. Deswegen finde ich, ja, es gab schon einige gefährliche Momente, die Dänen hatten. Deswegen ist es schwer, finde ich, zu bewerten. Also bei Schlotterbeck, fand ich, hat man extrem gesehen, die Energie, die er gebracht hat, die Emotionen. Das hätte ja gleich früh schon mit diesem Tor, glaube ich, hätte sich gekrönt quasi. Und dann war ja auch sein entscheidender Ball zum 2-0. Also wichtige Aktionen. Und Rüdiger, glaube ich, ist dann auch hängen geblieben kurz vor Schluss, diesen einen Zweikampf, wo er doch zur Ecke blockt, wo er dann auch das Publikum mitnimmt. Klar, wenn du zu Null spielst, dann ist das logischerweise, dann passt es erstmal. Aber ich fand es schon immer wieder auch anfällig und ich finde, man hat halt auch immer wieder das Gefühl gehabt, dass so ein dänischer Moment auch kommen könnte, auch wenn die Dänen jetzt logisch nicht die großen Duckphasen hatten oder so. Also ich fand das Konstrukt schon auch, ja, nicht so stabil, wie du dir es vielleicht wünschst. Im Endeffekt jetzt ist auch egal, du hast das Spiel gewonnen und erstmal für die 90 Minuten alles gut. Aber ich fand es zum Beispiel auch jetzt im Vergleich mit dem Schweiz-Spiel, fand ich es heute wackeliger als mit dem Schweiz-Spiel.
Ja. Wenn man noch weniger Ballbesitz hatte auch. Und ich glaube aber, dass, also wir müssen unterscheiden zwischen Defensivarbeit der gesamten Mannschaft und Leistung der Innenverteidiger.
Genau, ich wollte jetzt nicht explizit auf die Innenverteidiger, ja. Genau, ich meinte das gesamte defensive Konstrukt.
Und ich glaube, Rüdiger und Schlotterbeck haben ein bisschen kompensiert, dass die restliche Defensivarbeit eben nicht so gepasst hat, weil eben die Kompaktheit nicht so gut war. Ne? Also wir haben jetzt wieder dann ab der Unterbrechung dann dieses Ding gehabt, was wir im letzten Spiel schon hatten, Fünferkette. Und dann hast du im Mittelfeld, letztes Mal war es Musiala, Groß und Wirtz. Dieses Mal war es noch offensiver, Musiala, Groß und Sané. Das als Dreier-Mittelfeld vor einer Fünferkette, habe ich letztes Mal schon gesagt, ist ganz schön offensiv, ist jetzt noch offensiver gewesen und das merkt man dann eben schon ein bisschen und ich bin immer noch der Meinung, dass du einfach dann in zumindest ab einer gewissen Abwehrhöhe, wenn du im Abwehrdrittel bist, dass du einfach Gündogan noch eine Linie tiefer schiebst und mit zwei Spielern dann zumindest oder mit zwei Mittelfeldspielern auch vor der Kette stehen solltest. Aber ja, Nagelsmann hat andere Pläne im Anlaufen dann, aber dieses Anlaufen aus dieser tiefen Position ist häufig dann ein bisschen zu spät, macht nicht genug Druck und dann kommen die denen in diese Räume rein, die eben aufgehen.
Ich würde da nicht ganz mitgehen und das ein bisschen einschränken. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, wie gut die ersten 15 bis 20 Minuten von Deutschland waren. Und da ist Dänemark immer nur bis an die Strafraumgrenze gekommen. Weiter ging das Spiel nicht und da war das kollektive Verteidigen sehr wachsam von Deutschland. Und für mich ist auch die größte Gefahr dadurch ausgegangen, dass im Spielaufbau von Deutschland einfach zu viele Fehler waren und vor allem auch zu viele individuelle Fehler. Und individuelle Leistungen der Innenverteidiger will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen. Wir hatten einen Fehler von Schlotterbeck, der fatal hätte werden können, wo er da im Strafraum anfängt zu dribbeln, kann man auch diskutieren und sagen, ja, ist super, dass er so mutig spielt, aber ja, im eigenen Strafraum dribbeln ist vielleicht einfach nicht die smarteste Entscheidung gewesen. Aber ja,
vor allem, wenn man so einen Dribble-Move macht, den man dann nicht kann. So.
Ja. Also in der Situation, nein.
Da habe ich mich ihm sehr verbunden gefühlt. So dribbel ich auch.
Ja, aber ich wollte einfach...
Caro, du warst noch?
Ich wollte nur einschränkend sagen, dass ich in den ersten 15 bis 20 Minuten, das war schon sehr so solide und souverän verteidigt, defensiv gearbeitet, dass man bis zum 16er und da nicht weiter.
Ich glaube generell auch die individuelle Aktivität im Verteidigen war ziemlich gut. Also das haben wir auch bei den jetzt genannten Spielern Groß, Musiala, gerade Musiala hatte ein paar Szenen, die eine Grätsche, wo er den Pass abfängt. Sehr, sehr schön. Also individuell muss sich niemand was vorwerfen von den Spielern, sondern ja, Dänemark hat's gut gemacht und wir hatten einen Pressingplan, der im hohen Pressing gut funktioniert hat, der aber im tiefen Verteidigen nur so, also letzten Endes noch gut genug war, muss man auch sagen. Also man muss es auch nicht übertrieben kritisieren, aber es hat zumindest dazu geführt, dass man doch relativ unkompakt stand, Dänemark ausreichend Räume hatte und man zumindest so immer so Bedrohungsszenarien hatte, die man dann lösen musste. Die hat man relativ gut gelöst. Aber eben nicht immer. Aber Caro hat auf jeden Fall recht, dass die Hauptbedrohung für die defensive Stabilität waren die Ballverluste, die hier und da auch ein bisschen untypisch waren.
Ja, und dann eben so kleinere Stellungsfehler. Und bei denen ist Dänemark eben auch einfach sehr gut darin, die zu bestrafen. Also ich finde, Dänemark hat wieder gezeigt, warum sie, obwohl sie mit 3 Unentschieden ins Achtelfinale eingezogen sind, aber wirklich eine gute und gefährliche Mannschaft bei diesem Turnier waren, weil sie diese Stellungsfehler in der Regel sehr schnell bestraft haben. Also die große Højlund-Chance zum Beispiel, da ist Kimmich einfach zu weit rausgerückt. Und Kimmich kommt nicht mehr vor Højlund und zack, spielt Delaney den Pass, dann ist es zu spät. Und ein weiterer Aspekt, und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht deswegen nicht im tiefen Block passiv verteidigt hat, sondern eben dieses Pressing auch im tiefen Bereich hatte, auch wenn es nicht gut funktioniert hat. Dänemark ist ja sehr gut darin, immer wieder in dieses Ein-Kontakt-Spiel reinzukommen. Also die positionieren sich sehr gut im Zentrum, im Halbraum und dann geht's zack, zack, zack. Und dann kann es sein, dass ein Spieler hinter der letzten Kette steht und eine freie Schusschance hat. Und das hast du vielleicht 3 oder 4 Mal gesehen in dem Spiel. Jedes Mal war es so, dass ein Spieler Deutschlands dann da wirklich den letzten Pass noch verhindern musste. Das hat dann auch immer geklappt. Aber dazu lädst du Dänemark eben auch ein. Also das hast du in manchen Gruppenspielen gesehen, bei Teams, die dann im tiefen Block standen. Das war gegen die Slowakei, war das zum Beispiel der Fall. Und gegen Serbien ist mir das auch aufgefallen. Da gab es einzelne Phasen, in denen einfach Dänemark es geschafft hat, in diese Ein-Kontakt-Spiel reinzukommen. Und vielleicht wollte man das auch verhindern mit diesem tieferen Anlaufen, eben immer nah dran sein, bei dem aber auch wirklich Fehler passiert sind. Das muss man so deutlich sagen. Ja, Christian, bevor wir gleich nochmal kurz über Deutschland sprechen, was machen wir denn dann jetzt dann mit Dänemark? Wie hat dir denn dieses Team und jetzt dann auch hier in diesem Achtelfinale gefallen?
Ja, wenn du jetzt das negative dänische Narrativ auspacken willst, dann sagst du, du fährst ohne Sieg nach Hause, hast kein einziges Spiel bei der EM gewonnen. Aber das war jetzt eher der ironische Ansatz. Also erstmal finde ich, nochmal, ich finde, sie haben sich in die Situation gebracht, wo sie sich vielleicht auch hinbringen wollten. Und das meinte ich eben, ich will es jetzt auch gar nicht nur auf Højlund abladen, ist ja gar keine Frage. Aber ich finde es schon, dass das für eine Mannschaft dann spricht, wenn sie dann auch trotz des 0-1-Rückstands zum Beispiel gegen Deutschland, in Deutschland, dann trotzdem noch auch die eine, und ich finde, das war eine sehr gute Chance, hat, um es zumindest auszugleichen. Und dementsprechend, ja, ist es jetzt halt, ist es ein knappes Ding, dass sie verloren haben. Glaube ich, da wird sich jetzt auch niemand riesig rämen. Ich glaube, als Dänemark kannst du dann schon gegen so eine deutsche Nationalmannschaft auch verlieren. Und dementsprechend sind wir ja bei dem Thema, glaube ich, was wir in den nächsten Tagen, was wir auch heute noch später in der Sendung haben werden und auch in den nächsten Tagen noch öfter. Wir haben jetzt ab dem Achtelfinale halt schon, finde ich, wahnsinnig viele Spiele auf Augenhöhe. Und wir werden viele Spiele jetzt haben, wo dann einzelne Momente oder einzelne Episoden quasi den Ausschlag geben. Und ja, die Episoden sind heute nicht in Richtung der Dänen gedreht. Ich glaube auch, dass wenn sie das erste machen, dass das dann ein ganz anderes Spiel wird. Ist halt nicht so gewesen und dementsprechend, ja, fahren sie jetzt heim, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie sich wahnsinnig viel vorwerfen lassen müssen. Nochmal als Abschluss, das meinte ich eben auch mit, weil jetzt steht ein Trainer da, der muss sich vielleicht verteidigen, ja, war Achtelfinale aus, kein Sieg und so. Und da würde ich halt sagen, ich finde, der Trainer hat sie in die Situation gebracht, gegen Deutschland auch ihre Momente zu haben. Dann brauchst du halt vielleicht auch, dann musst du dich hin und wieder dann halt auch auf deine Offensiven verlassen, um die wenigen Chancen vielleicht, die du hast, dann auch irgendwann zu machen. Das hat nicht geklappt und deswegen, glaube ich, war es dann irgendwie die logische Konsequenz, dass die Dänen heute dieses Spiel verlieren werden.
Ja,
ich würde zusammenfassen, das ist Taro.
Ja, ich wollte nur sagen, das hast du wirklich sehr treffend formuliert und es spricht ja auch für die Dänen, dass Neuer wirklich zweimal mit individueller Stärke und wirklich einer guten Leistung Deutschland gerettet hat, ohne mit einem Torwart, der nicht ganz so gut ist wie Manuel Neuer, wäre das Spiel heute auch anders ausgegangen und das spricht ja für die Stärke der Dänen. Und das Mannorientierte der Dänen hat man heute wieder gesehen, wie gut sie das können. Und es war in vielen Phasen ein gleichwertiges Spiel.
Ich würde sagen, es war eine reasonable Performance von Dänemark. Also es war so das, was man von so einer Mannschaft erwarten kann und sollte. Wurde auf den Platz gebracht, war eine gute Mannschaft, war keine überragende Mannschaft, aber sicherlich kannst du es noch besser spielen. Du kannst eigentlich im Grunde alles, was sie gemacht haben, einfach noch ein bisschen besser, noch ein bisschen konsequenter durchziehen, um dann eine ganz herausragende Mannschaft zu sein und vielleicht auch so ein bisschen in so einen Dark Horse Modus zu kommen, wo man dann auch mal so einen Favoriten richtig ärgern kann. Aber es war definitiv nicht weniger als die Leistung, die man erwarten müsste von der Mannschaft.
Ich konnte jetzt leider nicht zur Pressekonferenz gehen, deswegen weiß ich nicht, was Kasper Jurmind gesagt hat zu dieser dänischen Leistung. Aber ich würde euch bei allem sehr zustimmen, was ihr da gesagt habt. Und dann nochmal die Frage zu Deutschland. Ich würde gern einmal noch positiv vielleicht so einen Impuls geben, was mir heute aufgefallen ist. Wir alle wussten ja schon vor diesem Turnier, also es wird nicht nur über taktische Brillanz und über Einzelkönnen gehen, sondern der Heimvorteil, der muss eine Rolle spielen für Deutschland. Und heute hatte ich, im Unterschied zu den anderen drei Spielen, bei denen ich ja auch war, den Eindruck, dass das wirklich zum Tragen gekommen ist. Diese emotionale Komponente, die sich eben auch geäußert hat in eben der Grätsche von Musiala gegen den Ball, im Lauf von Leroy Sané auch gegen den Ball, das wird immer so ein bisschen unterbeleuchtet, aber das macht er ja auch. Ich hatte den Eindruck, das war heute zum ersten Mal in diesem Turnier richtig da. Es könnte auch, muss man immer sehr vorsichtig sein, wenn man sehr schnell verklärt, aber es könnte auch tatsächlich in der Rückschau, wenn dieses Turnier jetzt noch länger weitergehen sollte, dann wird es vielleicht auch so ein Schlüsselmoment sein, dieses Spiel hier in Dortmund mit der Regenunterbrechung, mit dem, ja auch mit der Verbrüderung eigentlich auch so der beiden Fanlager in diesem, also die sind ja alle gleich nass geworden. Ich hatte das Glück, also jetzt fängt es lustigerweise an zu tropfen. Ich habe ja alles abgedeckt, ich kann hier keine Tastatur mehr erreichen, aber ich hatte vorhin das Glück, dass ich trocken geblieben bin, sind viele andere im Stadion nicht, aber diesen Aspekt habe ich heute in diesem Spiel schon auf Seiten von Deutschland gesehen und auch so, dass ich glaube, ja, das kann auch ein Faktor werden, den man mit einpreisen kann in zukünftige Spiele. Das war heute zum ersten Mal da, dass viele, viele kleine Aktionen sehr, sehr emotional sowohl auf dem Feld als auch auf den Rängen wahrgenommen wurden und ich bin gespannt, ob das im Viertelfinale wieder zu sehen ist. Das war so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Caro, hast du noch was?
Ja, finde ich interessant, das von dir, von deiner Sicht aus dem Stadion zu hören, das ist da ja nochmal, da bekommt man das ja nochmal ganz anders mit. Und deswegen glaube ich, auch gut gelaufen für Deutschland, so ein Achtelfinale in Dortmund zu spielen, wo die Atmosphäre durch die Architektur des Stadions einfach nochmal besonderer ist als in anderen Stadien. Und ich sehe auch viel Positives bei Deutschland, um jetzt nur beim Positiven zu bleiben. Diese Energie, die du in der Mannschaft spürst, aber auch bei jedem einzelnen Spieler, Sané mit seiner Schnelligkeit in jeder Aktion. Und worauf ich jetzt gespannt bin im Viertelfinale ist, ob man diese Stärken in der Variabilität im Angriff noch mehr ausbauen kann, dass es eben noch mehr Spaß macht und noch mehr funktioniert. Weil manchmal war es fast zu variabel, aber ich glaube, das könnte auch ein Punkt sein, wo es nochmal richtig geil werden könnte, wenn da so ein paar Dinge noch besser zusammen funktionieren.
Habe ich echt, ich würde ich voll zustimmen, weil ich glaube, was einfach man hat ja auch, jetzt rede ich schon wieder über Varianz, Mist, aber man hat ja auch so ein bisschen, was einfach so die entscheidenden letzten Aktionen angeht. Da ist es ja auch einfach mal, dass man einen Tag hat, wo die immer sitzen und dann hat man einen Tag, wo die nicht sitzen. Und ich hatte da heute das Gefühl, bis dann Wirtz reinkam, bei Wirtz sitzen sie auch immer, wenn sie können. Da hat er noch den ersten Pass auf Füllkrug völlig unnötig verzögert. Weiß nicht, was das war. Das ist sehr untypisch für ihn, aber danach haben die Dinger dann wieder gesessen. Aber davor gab es viele Situationen, wo ich das Gefühl hatte, an anderen Tagen kommt der Spieler durch, an anderen Tagen kommt der Pass an anderen Tagen funktioniert das. Es war, obwohl es sich so vielleicht anfühlt wie ein Sieg, wo tendenziell alles für Deutschland gelaufen ist, auch wegen der zwei Schiri-Entscheidungen dann, ist im Spiel doch auch einiges gegen die Mannschaft gelaufen. So. Also das, glaube ich, da teile ich ein bisschen den Optimismus. Und ich wollte noch mal Gedanken zu der Emotionalität vorbringen, was, glaube ich, echt für so eine Mannschaft, die, also was, glaube ich, auch einen krassen Unterschied ausmacht zu den letzten Turnieren und generell, glaube ich, ein echt wichtiges Learning ist für solche spielerischen, kontrollierten Mannschaften. Wenn du es gewohnt bist, das Spiel zu kontrollieren und das Spiel über Pässe zu gestalten und selber Chancen rauszuspielen und wenn du es nicht gewohnt bist, dass der Gegner Spielkontrolle hat, dass du deinen eigenen Strafraum verteidigen musst, dass du Drecksarbeit machen musst letzten Endes, dann ist es, dann kann es sehr schnell dahin gehen, dass sich das immer falsch anfühlt, dass sich das verunsichert, dass du hektisch wirst, weil dich das verunsichert. Und Schlotterbeck und Rüdiger mit ihren emotionalen Ausbrüchen, dass sie einfach jede Defensivaktion abfeiern und sagen, ja, geil, verteidigt. Das ist natürlich, das bringt natürlich eine Emotionalität rein, die dieses sehr, sehr Negative umkehrt. So dieses Negative, der Gegner hat Kontrolle, wir sind im eigenen Angriffsdrittel, vielleicht schießt sie ein Tor, wird auf einmal umgedreht in was, wo du auf einmal Erfolgserlebnisse feierst. Und das gibt dir, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Resilienz. Rüdiger hat auch noch diesen sehr cleveren Trick, dass er nach jedem harten Zweikampf einfach erstmal sich auf den Boden schmeißt und sagt, ich wurde getötet. was natürlich auch so ein bisschen in dem Moment die Emotionalität
rumdreht. Wie schön, dass das ein cleverer Trick ist, wenn Deutschland das macht.
Ja. Nee, das ist bei anderen auch ein cleverer Trick. Aber er macht das ja auch nicht, um einen Foul zu ziehen. Das ist ja keine Schwalbe bei ihm. Er weiß in den Situationen, er kriegt ja auch keine Fouls dafür, so. Sondern das, was passiert, ist einfach, dass in dem Moment der emotionale Fokus umgelenkt wird von, jetzt war gerade eine gefährliche Szene, der Gegner hätte uns jetzt wehtun können, auf, oh fuck, was denn da passiert, geht's ihm gut. So. Und oh krass, er hat sich da jetzt reingehauen und das gelöst und mit all seinen Körpereinsätzen, also so der emotionale Fokus wird komplett in die andere Richtung gedreht. So. Und das ist, glaube ich, auch, das ist schon auch, glaube ich, ein bisschen ein hilfreicher Faktor dabei, in solchen Hochdrucksituationen in der richtigen Geisteshaltung zu bleiben. So.
Ja. Und ganz generell vielleicht von mir noch ein Satz. Ich finde, man muss sich in der K.O.-Phase oder auch, was man jetzt ja teilweise schon in den letzten Gruppenspielen gesehen hat, wo es ja auch teilweise schon kleine K.O.-Spiele waren, man muss sich in keinster Weise entschuldigen und schon gar nicht dafür schämen, wenn man knappe Spiele gewinnt. Also das ist auch etwas, was mir manchmal so bei der deutschen Betrachtung manchmal so ein bisschen komisch vorkommt, dass dann auch oft die Sachen rausgepickt werden, die eben nicht vielleicht so gut liefen. Da wirst du immer Sachen finden, aber meiner Erfahrung nach, wenn man sich Turniere anschaut, dann sind sehr viele Mannschaften, auch die am Ende oft den Titel geholt haben, oft sehr, ja, knapp einfach durch K.O.-Spiele durchgekommen. Nochmal, ich bleib dabei, wir werden noch sehr viele knappe Spiele bei dem Turnier sehen und dann ist es die deutlich bessere Variante, knappe Spiele irgendwie auf seine Seite zu ziehen, statt die knappen Spiele eben auf die andere Seite rüber wippen zu sehen. Dementsprechend alles gut, sowas kann der Mannschaft gut tun. Punkt.
In diesem Sinne, Sind wir wieder eine Turniermannschaft? Fragezeichen.
Wir waren schon immer eine Turniermannschaft. Christian war im Geiste immer schon mit dabei. Und auf das andere wir, weiß ich es nicht. Ich wollte eigentlich noch die Frage nach den Hausaufgaben für Deutschland stellen, aber ich glaube, dann lasse ich es, weil wir werden ja auch noch mal kurz über das Deutschlandspiel sprechen, wenn wir dann bei unseren Awards ankommen. Aber vielleicht ist das jetzt dann auch die goldene Brücke, über die wir gehen können, zum anderen Achtelfinale, das wir heute gesehen haben. Schweiz gegen Italien. Es fand statt in Berliner Olympiastadion und es gab 6 Wechsel bei Italien im Vergleich zum letzten Gruppenspiel. 2 davon waren wegen Sperre und Verletzung, aber die anderen 4 dann selbst auferlegt. Und ich glaube, Christian, da werden wir gleich noch drüber sprechen müssen. Die Schweiz hat dafür nur Vargas für den gelb gesperrten Widmer gebracht. Von Beginn an war Kontrolle und Ballbesitz auf Seiten der Schweiz. In der 24. Minute steht Embolo frei vor Donnarumma, scheitert aber mit seinem Schuss noch an ihm. Dann geht Chiesa mal an Ndoye vorbei und schießt. Es gibt aber nur Ecke. Das war die erste und für lange Zeit letzte Chance der Italiener. Und in der 37. Minute ist es soweit. Am Ende einer wieder mal langen Ballbesitzphase kommt Vargas auf dem Flügel an den Ball. Er passt flach auf Freuler, der in den Strafraum eingelaufen ist, den Ball annimmt und ins linke untere Eck schießt. Donnarumma kommt mit dem Fuß nicht mehr hin, weil er das Gewicht schon auf den anderen Fuß verlagert hat. Und aber auch deshalb, weil Mancini den Ball noch leicht abfälscht. Also so eine unglückliche Fehlerkette mit 2 Gliedern. Das führt zum 1:0 für die Schweiz. Dann sieht El Shaarawy für einen Tritt gegen Scheer nur gelb. Den nachfolgenden Freistoß schießt Rieder an den Pfosten. Italien wechselt zur zweiten Hälfte, bringt Zaccagni. Aber schon in der 46. Minute, nur 28 Sekunden nach Wiederanpfiff, scheint dieses Spiel entschieden zu sein. Xhaka zieht im Angriff auf den linken Flügel und passt auf Vargas, der eingerückt ist in den Halbraum und dann in der linken Ecke des Strafraums völlig frei steht und den Ball wunderbar in den rechten Winkel zieht. Keiner nimmt seinen Laufweg auf und so führt die Schweiz eben in der 46. Minute mit 2:0. Und wer einen Sturmlauf Italiens erwartet hat, der wurde enttäuscht. Am gefährlichsten wurde es, das war ein sehr heller Blitz, den hat man vielleicht sogar bei YouTube gesehen. Am gefährlichsten wurde es tatsächlich, als Scheer an den Kopfpfosten des eigenen Tores geköpft hat. Italien versucht logischerweise alles, aber in der 73. Minute gibt es erst den ersten Schuss aufs Tor der Schweizer und am Ende, Christian, scheidet dann Italien aus und die Schweiz kommt sehr überzeugend weiter. Ich habe jetzt schon erste Reaktionen so gelesen, da wurde die vielen Wechsel wurden durchaus thematisiert. Glaubst du auch, dass das ein richtiger Ansatzpunkt ist mit der Erklärung, warum Italien dieses Spiel verloren hat, eben auf die Wechsel zu schauen?
Boah, es gibt viele Erklärungsansätze, das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber für mich ganz sicher nicht der Entscheidende. Also für mich ist es, wenn du den Rhythmus nicht mitgehen kannst, wenn die Energie nicht da ist, also das ist für mich auch kein Spiel, wo man jetzt wahnsinnig viel über Taktik oder so reden muss. Das hat sich in der ersten Halbzeit schon komplett abgezeichnet, dass die Italiener, ja, wie gesagt, Rhythmus war nicht da, Energie war nicht da und das ist logischerweise, das wirft viele Fragen auf, weil das ist ein K.O.-Spiel und italienische Mannschaften normalerweise gerade in K.O.-Spielen fühlen sie sich ja dann oft deutlich wohler. Ich war auch sehr gespannt, ob einfach dieses so späte Tor gegen die Kroaten, was am Ende dann sogar das Entscheidende war, weil das haben sie gebraucht, um noch weiterzukommen, weil sie wären ja als Gruppendritter mit dem 0-1 ja auch ausgeschieden am Ende. Also auch dieses Tor in Minute 98 haben sie gebraucht und dann war ich gespannt, ob das jetzt ihnen diese ja Euphorie, Energie gibt. Aber das hat man ja in der ersten Hälfte gesehen, da war 0,0 der Fall. Ich fand es dann auch bezeichnend, deswegen, wir können dann gerne auch über Einzelne sprechen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man das an Einzelnen aufhängen kann, auch nicht an den Wechseln. Barella hat ja, glaube ich, relativ früh da einen Schlag abbekommen. Barella ist auch derjenige, der dann zum Beispiel Freuler verliert beim 0-1, der nicht den Weg mit nach Freuler mitten mitgeht. Und Barella ist eigentlich der normalerweise, wenn der in einer guten Verfassung ist, dann ist der überall auf dem Feld zu finden. Dann ist das Läuferische wirklich das Letzte, was du bei so einem Spieler anmerken musst. Und wenn einer wie Barella dann schon sozusagen weder den Rhythmus noch die Energie aufbringt, dann finde ich, war das bezeichnet und dementsprechend völlig verdient, dass die Schweiz dieses Spiel gewonnen hat. Ich fand es bezeichnend auch am Ende nach dem Schlusspfiff wieder Jubel, wie routiniert der Jubel der Schweizer war. Also es hat sich irgendwie so angefühlt, als hätten die Spieltag 12 in der großen Liga irgendwie ein normales Spiel gewonnen. Und das, finde ich, sagt ja schon viel darüber aus, dass die Schweizer das Spiel einfach wirklich von Minute 1 bis 92 im Griff hatten. Und jetzt als zum Eingang noch der letzte Punkt, dieses Tor nach 28 Sekunden in der zweiten Hälfte, das hat ihnen komplett das hat die Italiener komplett gekillt. Also ich glaube schon, dass sie gehofft haben, gut, erste Hälfte abschütteln, das lief überhaupt nicht, das hatten sie im Turnier ja auch schon mal, dann vielleicht eben mit Zaccagni den Offensivstärkeren, hättest du Zaccagni und Chiesa wirklich die zwei offensiven Flügel gehabt, du hättest noch eine Halbzeitzeit gehabt, dir 0-1 irgendwie nochmal ins Spiel zurückzukommen, und dieses Tor nach 28 Sekunden hat jegliche kleine Hoffnung, die noch da war, glaube ich, auch mannschaftsintern wirklich komplett zu Boden geworfen. Und wenn nicht Scheer dieses komische Eigentor da macht oder am Ende ist ja auch noch dieser Scamacca-Pfostentreffer, wobei da das Fragezeichen, glaube ich, wäre, ob es abseits gewesen wäre, glaube ich auch. Also wenn nicht irgendwie zufällig einer reingefallen wäre, hatte ich das Gefühl, hätten die noch eine Stunde spielen können und die Italiener und die Schweizer hätten es total routiniert runterverteidigt.
Ja, ich glaube, Christian, du hast eigentlich alles gesagt, was man sagen muss über das Spiel. Ich sag's mal so ganz deutlich, ich fand's wirklich desaströs von Italien. Also, war ja wirklich überhaupt gar keine Dynamik in dem Spiel. Es ist dann ja auch egal, wie man die Dynamik herstellt. Man kann vielleicht mal individuell ein bisschen Tempo reinbringen oder man geht in ein schnelles Dribbling oder man sucht ein schnelles Passspiel. Aber da war ja, also nichts von diesen Varianten zu sehen. Und für mich hat Italien in dem Turnier gegen Albanien das beste Spiel gemacht im ersten Spiel und danach haben sie aus meiner Sicht stark abgenommen. Und was bleibt von Italien sind halt zwei individuell starke Leistungen, sehr starker Torwart mit Donnarumma und Calafiori, der heute gelb gesperrt war, der wahrscheinlich, wenn es weitergegangen wäre für Italien, muss man jetzt nicht drüber reden, aber ja, diese Umstellung auf 4-3-3, also Viererkette, haben wir im ganzen Spiel ein 4-5-1 gesehen. Italien immer ganz weit hinterm Ball, aber trotzdem ganz weit weg vom Ball. Das einzige Mittel war noch da, lange Bälle manchmal, aber da hätte eine schöne Spielverlagerung zustande kommen können. Und für mich ist eigentlich auch bezeichnend für Italien in dem Spiel, es gab eine Szene, da verliert Akanji den Ball im Spielaufbau und kein einziger versuchte ins Pressing zu gehen. Also es hatte überhaupt keine Konsequenzen für die Schweiz, dass sie da so fahrlässig den Ball verloren haben im Spielaufbau. Also ich fand es wirklich schlimm.
Ja, und wenn wir von schönen Spielverlagerungen sprechen, dann müssen wir natürlich Martin Rafitt mit in die Runde holen, der völlig überraschend nicht den Chat verlassen hat, als Christian gesagt hat, da müssen wir gar nicht über Taktik sprechen, wenn wir diese Niederlage sprechen.
Können wir gerne auch.
Denn Spalletti hat ja zum Beispiel zu diesem tiefen Stehen etwas gesagt auf der Pressekonferenz danach. Da hat er gesagt, Martin, wir haben nicht das Tempo in der letzten Kette und deswegen mussten wir tiefer stehen. Problem war, dann hatten wir so einen großen Raum, den wir überbrücken mussten zum gegnerischen Tor. Klingt schlüssig, klingt aber auch nicht so ganz nach Achtelfinale Europameisterschaft.
Ja, ich finde es vor allem eine etwas verblüffende Schlussfolgerung nach dem Kroatien-Spiel, wo man in der ersten Halbzeit ziemlich hoch gepresst hat und ganz okay im Spiel war und dann in der zweiten Halbzeit in der tieferen Stellung komplett hergespielt wurde eigentlich, dass man nach der zweiten Halbzeit gegen Kroatien sich sagt, okay, wir müssen tiefer stehen, finde ich verblüffend. Ich fand Italien insgesamt über die ganzen, Albanien-Spiele habe ich nicht gesehen, aber die anderen drei Spiele und ich habe schon Mitte des Spiels jetzt gesagt gegen die Schweiz, so, das ist gibt's irgendwas, worin die nicht mittelmäßig sind. So, das ist wirklich, die haben mittelmäßige Defensivarbeit, mittelmäßigen Aufbau, mittelmäßiges, also es ist, ich fand, Caro findet es schlimm, weil man, ne, verglichen damit, was man von Italien erwartet, und vor allem aus der Hinsicht, was Caro gut beschrieben hat, dass du hast nie Glanzmomente. Es passiert nichts, was mehr ist als okay. So, es ist in allen Spielphasen, in allen Räumen auf dem Feld, ist es nur okay. Man wüsste auch nicht, welchen Spieler man großartig hervorheben soll. Guten Torwart haben sie, Calafiori, war leider nicht auf dem Feld heute. Barella scheinbar nicht ganz im richtigen Zustand und dann bleibt nichts mehr so richtig übrig. Also das war insgesamt eine überraschend farblose italienische Mannschaft.
ich war noch relativ positiv, was Italien angeht, auch schon bei den schlechteren Spielen. Ist auch, also gab es auch einige Kommentare zu, dass, also gerade ich glaube, ich habe es da ein bisschen positiver gesehen, aber weil ich Christian geglaubt habe, eine Entwicklung zu sehen. Ich fand, es war nicht klar, was man von Italien erwarten konnte vor dieser Europameisterschaft. Dann haben wir, finde ich, wirklich einen interessanten taktischen Ansatz gesehen gegen Albanien, der sehr gut funktioniert hat, als er funktionieren musste, nämlich als man auf ein sehr frühes Gegentor reagieren musste, wo man aber auch schon sagen konnte, also wenn man eben kritisieren wollte, durchgezogen wurde es nicht bis zum Schluss und es hätte bestraft werden können, es hätte auch 2-2 ausgehen können, aber da hat man etwas gesehen. Dann wurde man von Spanien total hergespielt und es war von Donnarummas Gnaden nur, dass es keine höhere Niederlage wurde, aber das hat man auch so anerkannt im Lager bei Italien und dann gab es eben dieses Spiel gegen Kroatien, wo man eigentlich auch wieder gute Phasen mit drin hatte. Warum war das jetzt dann doch nicht möglich, da eine Entwicklung zu starten? Eine Entwicklung, die wir zum Beispiel im deutschen Team durchaus ja sehen könnte. Oder ist das jetzt ein rein ergebnisgetriebener Gedanke und diese Entwicklung wäre eigentlich schon da gewesen, aber halt nicht gegen diese starke Schweiz. Wir müssen ja auch gleich noch drüber sprechen, wie stark eigentlich die Schweiz gespielt hat. Also wie siehst du denn diesen Aspekt?
Ja, da muss ich kurz ausholen. Da müssen wir mit Spalletti mit seinem Anfang anfangen. Also nicht vergessen, Spalletti ist Ende August gekommen. Also Spalletti ist noch nicht so lange da. Und Spalletti, wie sich wahrscheinlich viele daran erinnern, an seine Napoli-Zeit, hatte logisch eine ganz klare Idee, nämlich ein 4-3-3. Das, was ja auch Mancini davor schon hatte. Jetzt war aber, was waren schon die ersten Knüppel, sage ich mal, früh im Weg. Spalletti ist gekommen und musste von Anfang an Ergebnisse liefern, denn die Italiener mussten sich erst in dieser Gruppe mit den Engländern und mit den Ukrainern qualifizieren. Sprich, Spalletti war in den ersten Monaten im Überlebensmodus. Hat man ja auch daran gemerkt, dass die Qualifikationen erst am letzten Spieltag eben durch das 0-0 gegen die Ukraine in Leverkusen eingefahren wurde. Also Spalletti hat erstmal ein paar Monate verloren, wo er nicht an seinen Ideen arbeiten konnte, sondern wo er überhaupt erstmal die Mannschaft qualifizieren musste. Und dann hat er halt nicht mehr so viel Zeit gehabt. Und diese Zeit ist ihn jetzt abgegangen. Also ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Spalletti ein sehr, sehr guter Trainer ist. Ich glaube, Spalletti hat vielleicht diesen Switch von Clubtrainer auf Nationaltrainer noch nicht so ganz hingekriegt, aber das ist vielleicht auch kein großer Vorwurf, weil eben wenn dir die Zeit fehlt, dann ist es halt schwierig. Spalletti hat auch heute auf der PK es nochmal ganz kurz angesprochen, hat gemeint, er weiß, das wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen als Entschuldigung herhalten, aber er hat gemeint, die meisten meiner Nationalmannschaftstrainerkollegen, die hatten 20 bis 30 Spiele und ich hatte 10 Spiele. So, und ich glaube, dass Spalletti eben schon derjenige wäre, der, wenn er lange an seiner Idee feilen kann, dann kriegt er die auch in die Mannschaft rein. Aber eben im März hat er dann ja bewusst auch auf Dreier-Fünfer-Kette die zwei Spiele spielen lassen, weil er gemerkt hat, die Mannschaft ist halt noch nicht so weit. Und jetzt kommen wir zum Turnier und du hast es ja vorhin wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich glaube, dass dieses Spanien-Spiel sie schon extrem durcheinander geschüttelt hat. Also ich glaube, Spalletti war ja mutig. Spalletti hat das Gefühl gehabt, nach dem ersten Spiel, ich gehe jetzt genau so ins Spanien-Spiel rein. Wahrscheinlich haben alle gedacht oder gehofft, sie können das mit den Spaniern mitspielen. Ja, und man hat im Spanien-Spiel gesehen, dass sie da wahnsinnig weit weg waren. Und ich glaube, das hat auch mental was mit der Mannschaft gemacht. Dass sie die Sicherheiten, die sie geglaubt haben zu haben, dass sie gemerkt haben, die sind in keinster Weise da. Und dann war es gegen die Kroatien halt wieder so ein Überlebensspiel, sage ich mal, wo ja auch ein Punkt gereicht hat. Das hat auch dazu geführt. Also Martin, wie hast du gerade gemeint, du fandest die zweite Hälfte gegen die Kroaten desaströs. Das fand ich gar nicht, denn ich fand, nach dem 1-0 von den Kroaten hatten die Italiener das Spiel extrem gut im Griff und haben zwar nicht die Riesenchancen gehabt, aber haben sich schon 2-3 Mal gut durchgespielt. Da hat nicht viel gefehlt und sie haben aber auch kaum noch was zugelassen, was ja auch nicht einfach war, quasi sozusagen die Kroaten denen dann doch nicht ein bisschen Raum anzugeben. Also das war ein so typisches Italien-Spiel, wo die am Anfang im Kopf hatten, uns reicht ein Punkt auch. Und am Ende kam der Punkt halt in der 98. Das war sicher glücklich mit der letzten Aktion. Aber das Spiel, da war ich völlig bei dir, Max. Davon habe ich mich jetzt auch nicht groß beeinflussen lassen. Aber klar, nach der heutigen Leistung muss man ganz klar sagen und deswegen auch völlig zu Recht. Also in Italien geht es drunter und drüber. Da sind wirklich harte Bewertungen auch gekommen von renommierten Journalisten. Also es ist wirklich die breite Sicht drauf, dass man kann ausscheiden, man kann auch gegen die Schweiz ausscheiden, daran kann man ja auch noch zu sprechen, aber nicht so. Und deswegen, das meinte ich eingangs mit, wir können jetzt über die Wechsel reden, warum El Shaarawy noch keine Sekunde gespielt hat, aber ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass heute entscheidend war. Ich glaube auch, dass wenn Calafiore nicht gesperrt gewesen wäre, dass das Spiel nicht komplett anders gelaufen wäre. Also wenn du null Energie hast, null Rhythmus, wenn du nur hinterherläufst, dann ist es, glaube ich, für jede Mannschaft schwer. Und das, glaube ich, sind die großen Fragen, die sie jetzt beantworten müssen, wie sie sowas verhindern, weil das war einer italienischen Nationalmannschaft definitiv nicht würdig.
Kurze Randbemerkung. Wenn wir bei der Bewertung des Kroatien-Spiels auseinanderliegen, liegt es wahrscheinlich, oder der zweiten Halbzeit, liegt es wahrscheinlich auch daran, dass ich die zweite Halbzeit nur die absolute Endphase und die Phase bis zum 1-0 gesehen habe. Also die Phase direkt nach dem 1-0 fiel mir gerade ein, die habe ich gar nicht gesehen. Aber trotzdem, die Phase bis zum 1-0 bei Kroatien halt krass überlegen. Und ich möchte mal zwei Sachen zusammenbringen, die du jetzt ausgeführt hast. Dass Spalletti keine Zeit hatte und dass er den Sprung von, dass er das auch selber angemerkt hat und dass er den Sprung von Vereinstrainer auf Nationalmannschaftstrainer nicht geschafft hat. Du hast als Nationalmannschaftstrainer keine Zeit. Auch wenn du 30 Spiele hast, dann hast du die 30 Spiele über 4 Jahre verteilt und hast wahrscheinlich am Ende der 4 Jahre 7 andere Spieler als am Anfang. Das ist ja, also das ist ja komplett falsche Herangehensweise an die Aufgabenstellung. Es geht ja gerade bei der Nationalmannschaft darum, dass du es schaffst, in sehr kurzer Zeit einfach über das Setup des Teams und das, was du halt in 2-3 Wochen machen kannst, was möglichst Gutes auf die Beine zu stellen, dass er nicht diese extreme Eingespieltheit, dieses 2-gegen-1 herstellen, kleinräumige Kombination, diese Verspieltheit, diesen Spielfluss, den er bei Napoli drinne hatte, dass er das nicht in die italienische Nationalmannschaft bringt, also das hätte ich ihm, also das, da hätte er nicht von überrascht sein dürfen. Also wie viel Zeit er mit der Mannschaft hat, das hat er ja vor einem Jahr schon gewusst. Das ist ja ein bisschen komisch, das jetzt, also wirkt so, als hätte er jetzt gerade vor 2 Wochen gemerkt, Moment mal, die kommen jetzt erst, ich kann die jetzt erst drin. Nee. Ich hätte 3 Monate mehr gebraucht.
Nee, also verdammt. Ich glaube, also so meint ich es zumindest nicht. Also das ist, also ich glaube, Spalletti ist erfahren genug, der weiß logisch schon, wie die Rhythmen bei der Nationalmannschaft sind, gar keine Frage. Aber wenn wir uns zum Beispiel an Mancinis Italien erinnern, wie die Italiener vor 3 Jahren zur EM gekommen sind, da waren schon wahnsinnig viele Automatismen wirklich eingespielt. Da wusstest du, was du mit Verratti, mit Insigne über links, wie da die Abläufe sind, mit Spinazzola. Das meinte ich. Also Spalletti weiß schon logischerweise, dass er nicht wie in einem Club trainieren kann und dass er nicht Tag für Tag, Woche für Woche daran feilen kann. Aber eben, das habe ich vorhin versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Er hat halt von der wenigen Zeit, die er hatte, hat er etwas schon voll im Funktioniermodus bestreiten müssen. Also konnte da nicht die Zeit nutzen für seine Ideen vielleicht. Und dann war es halt relativ eng. Aber ich will jetzt nicht damit, das soll keine Ausrede sein auch. Ich glaube, dass Spalletti die Qualität hat, sowas auch besser umzusetzen. Also Spalletti hat auch Fehler gemacht, gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass wenn zum Beispiel Spalletti jetzt bleiben sollte, morgen wird es eine große Pressekonferenz geben, auch mit dem Verbandspräsident. Also nach der Leistung ist logisch alles unter Fragezeichen. Aber ich würde es den Italienern schon wünschen. Und ich glaube, es wäre auch die richtige Entscheidung, wenn sie mit Spalletti weitermachen. Weil dann glaube ich nämlich schon, wenn er jetzt mal einen ganzen Qualifikationsrhythmus oder eine ganze Quali hat und dann dazwischen, auch wenn es nur wenig Testspiele und nur wenig Trainingslager sind, dass er dann schon eher mit seiner Qualität in der Lage ist, einem Kader seine Vision zu vermitteln. Das wollte ich damit sagen.
Ich thematisiere es deshalb so kritisch, weil ich fand, dass die Schweiz dadurch sehr, sehr gut funktioniert hat, dass sie was spielen, was sehr simpel ist, was sehr schnell funktioniert, was sehr leicht zu verstehen ist. 3-4-2-1 und übrigens ist das im Spielaufbau auch das, was die italienische Nationalmannschaft bei der letzten EM gespielt hat. Das war auch basically 3-4-2-1 aus einem 4-2-3-1 raus. Und das funktioniert halt kurzfristig und man hat sehr gesehen bei, also Italien spielt 4-3-3 in der Hoffnung auf bestimmte Mechanismen, die Mechanismen sind aber nicht da, da muss halt was anderes spielen. Ich glaube, das ist halt einfach, Spalletti hatte da, das war mein Gefühl, eine Vision, für die er keine Zeit hat, hat er offenbar selber auch gesagt, und dann musst du ja aber da musst du halt was anderes spielen. So, du kannst, Das hat dann die Schweiz einfach deutlich besser hinbekommen, indem sie sich für eine Spielweise entschieden haben, die leichter umzusetzen ist und vielleicht auch noch ein bisschen besser auf den Kader passt. Aber generell ist, glaube ich, 3-4-2-1 offensiv und defensiv somit das leichteste System, was gut funktioniert. Und ich glaube, davon profitiert die Schweiz gerade sehr, sehr viel. Es ist kein Zufall, dass bei der EM auch sehr viele dieses System spielen.
Ich wollte nur sagen, dass ich eigentlich mitgehe bei Christians Urteil über Spalletti, weil man einfach in der Nationalmannschaft bisher wenig von seiner Handschrift gesehen hat. Also bei Neapel hat man unter Spalletti viel Ballbesitzfußball gesehen. Das war überhaupt kein Faktor bei dieser EM. Und was man ja auch nicht außen vor lassen darf, ist, dass sich Italien überhaupt nicht qualifiziert hat für die letzte Weltmeisterschaft in Katar. Da waren die überhaupt nicht dabei. Und klar sind sie amtierender Europameister. Aber da gab es auch schon vor Spalletti mehr als genug Probleme. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, das italienische Spiel einfach ja von Grund auf ein bisschen zu ändern. Von Grund auf ein bisschen ist gut, aber ja, weniger auf diese einzelnen genialen Momente zu setzen, weil auch in erfolgreichen Italienjahren hat man in ihren Spielen oft nicht Dominanz gesehen, sondern da war auch Passivität dabei, aber eben dann diese einen Momente, die genial waren, wo sie dann ein Spiel an sich gerissen haben und wo sie dann eben doch als Sieger vom Platz gegangen sind. Aber das funktioniert halt nur noch in Ausnahmen und nicht mehr so regelmäßig wie früher. Und da könnte es natürlich interessant sein, diesen Ballbesitzfußball von Spalletti zu integrieren in der Nationalmannschaft. Aber ja, mal schauen, ob er überhaupt Trainer bleibt.
Ich will auf jeden Fall auch noch unterstreichen, dass ich Spallettis Napoli sehr, sehr gemocht habe. Ich habe eine sehr hohe Meinung von ihm als Trainer und insbesondere von dieser Spielweise, die er im Kopf hat. Ich finde auch, dass das auf jeden Fall eine von den Mannschaften ist, die am bemerkenswertesten auch so ein bisschen den taktischen Status quo ein bisschen durchbrochen und weiterentwickelt haben und neue Elemente reingebracht haben. Dieses ja, sehr, sehr extrem in der 2-gegen-1 Bildung und Kurzpässen, also schon ein bisschen auch das, was Leverkusen jetzt macht. Ich glaube halt nur, das ist dann einfach, es ist auch ein nachvollziehbarer Fehler übrigens, dass man sagt, ja, das ist ja der Fußball, den ich spielen lassen will. Ich gucke, dass ich den so gut wie möglich in die Mannschaft reinkriege und gucke, wie weit wir kommen. So, aber ich glaube, es ist halt dann einfach nicht der richtige Ansatz gewesen. Ich hätte aber noch eine Frage an Christian, weil ich das nicht so gut beurteilen kann. Ist denn jetzt, wenn man es rein personell betrachtet, kann man von dieser Mannschaft denn überhaupt erwarten, dass sie diese individuelle Brillanz hier und da aufblitzen lassen, was Caro sagt? Kann man denn erwarten, dass das eine Mannschaft ist, die grundsätzlich erstmal vom Potenzial irgendwie im erweiterten Turnierfavoritenkreis mitspielt? Oder ist es eher so, dass man sagt, okay, die müssen auch ein sehr gutes Turnier spielen, um gegen so eine gute Schweiz überlegen sein zu können?
Also erstmal zu heute, die Schweiz war heute ja in allen Belangen überlegen. Also da braucht man ja gar nicht groß rumreden. Das war einfach, die Schweiz war überall besser. Und deswegen gut, dass du die Frage stellst, Martin. Ich habe das Gefühl, weil die Frage wurde ja auch oft thematisiert, so ein bisschen außerhalb von Italien, ja, die Italiener haben keine individuelle Qualität mehr oder so. Das finde ich überhaupt nicht. Also Donnarumma und Calafiori wurden ja schon angesprochen und Calafiori, glaube ich, hatten die wenigsten auf dem Zettel. Und dass man sieht, was so einer in seinem ersten Turnier, mit was für einer Selbstverständlichkeit so einer spielt, ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch mehr sehen. Und wenn man sich jetzt zurückerinnert, der Interblock, also wer die letzten zwei, drei Jahre europäischen Clubfußball gesehen hat, der sieht auch, was in einem funktionierenden Mannschaft, was die Bastonis, was die Barellas, was die Di Marcos bringen können. Und Darmian kann man da vielleicht auch noch mit reinnehmen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es an der individuellen Klasse fehlt. Manchmal, das hört man dann auch immer, ja, die Italiener haben kein Del Piero und kein Totti mehr. Ja, das ist richtig, das stimmt. Nur das ist jetzt halt 18 Jahre her. Und die Italiener haben in diesen 18 Jahren seitdem, die waren 2010 im EM-Finale, da gab es auch schon kein Totti und kein Del Piero mehr.
Da gab es Cassano und Balotelli.
Ja, aber jetzt Cassano und Balotelli würde ich nicht mit Totti und Del Piero vergleichen wollen. Also das
schon auch sehr gut gewesen.
Ja, aber also diese Klasse der 2-6er-Mannschaft finde ich nicht, wenn da die Cannavaros und die Nestas und die Pirlos und was da alles rumlief. Also was ich mit sagen will, italienische Mannschaften haben bei den letzten Turnieren schon auch oft ohne die großen Namen gezeigt, dass sie eben, dass sie ein gewisses Niveau erreichen können. Die Mannschaft von 3 Jahren hatte jetzt auch nicht die Riesenstars. Und wenn wir uns vor die EM davor zurückerinnern, wo die Italiener gegen Deutschland im Elfmeterschießen raus sind, da waren Spieler in der Mannschaft Italiens. Ich glaube, die habt außerhalb von Italien haben die halben die gar nicht gekannt, die Giaccherinis und Parolos und wie sie alle hießen. Also was ich damit sagen will, ich glaube nicht, dass eine italienische Mannschaft 4-5 herausragende Einzelspieler braucht. Das glaube ich nicht. Und umgekehrt glaube ich auch, dass es genügend gute bis sehr gute Spieler gibt. Aber die haben, um zum Beispiel jetzt auf den Interblock zu kommen, der komplette Interblock war nicht in Form. Und wenn der komplette Interblock nicht in Form ist, dann hat so eine Mannschaft Riesenprobleme. Weil Di Marco, abgesehen davon, dass er heute verletzt gefehlt hat, war nie der Di Marco, den du bei Inter hast und den bräuchtest du aber in der Nationalmannschaft. Gerade eben, wenn du auch 3er-5er-Kette spielst, dann brauchst du auf Außen genau den Inter Di Marco und der war halt 0,0 da in dem Turnier. Dementsprechend ist es für mich bei der Bewertung wirklich so und damit kann man dann ja später, glaube ich, finde ich auch ganz gut den Bogen zur Schweiz schließen. Die Schweiz vor einem Dreivierteljahr hat auch niemand Angst gemacht. Wenn wir uns dran zurückerinnern, was die Schweiz da offensiv abgeliefert hat, das war sehr mau, was die in der Quali gespielt haben. Aber, und das ist ja das Besondere an Turnieren, was vor einem Dreivierteljahr war, interessiert halt niemand mehr. Und ich finde, ich habe zumindest nach 60 Minuten im ersten Spiel der Schweiz verstanden, hoppala, die haben plötzlich offensive Abläufe und damit war für mich klar, dass es eine unfassbar gefährliche Mannschaft ist, weil dass die gegen den Ball und mit der defensiven Struktur her gut sind, das hat mich 0,0 überrascht. Aber Yakin hat's geschafft, jetzt zur EM auch offensiv irgendwie Abläufe reinzubekommen, Tempo in der letzten Reihe und das haben die Italiener halt überhaupt nicht in dem Turnier hinbekommen und dann scheidest du halt auch so aus und dementsprechend nur noch ein letzter Punkt eben, ich glaube, dass diese Fragezeichen, die Spalletti dann auch bekommen hat, dieses Switchen hin und her, taktisch, personell, er hat ja nie wirklich was Festes gefunden, das hat der Mannschaft logischerweise auch nicht gut getan, aber ich glaube, das war halt auch sein verzweifelter Versuch, wie du es ja vorhin gesagt hast, mach halt was anderes, er hat, glaube ich, andere Dinge auch probiert, aber die haben auch nicht funktioniert und wie gesagt, dann endet es bei mir dann trotzdem dabei, wenn ich vom Rhythmus, von der Energie, von der Intensität nicht mitgehen kann. Das ist gegen die Schweiz passiert und das ist heute gegen Spanien passiert und das ist heute gegen die Schweiz passiert. Ja gut, dann gibt's bei so einer EM, würde ich sagen, mindestens 10 bis 12 Mannschaften, gegen die du nicht gewinnst. Punkt.
Womit wir ja endlich bei der Schweiz angekommen sind. Wir müssen jetzt noch kurz über die Schweizer und ihre Leistung sprechen und dann kommen wir noch zu unseren Awards. Ich habe Angst, hier rausgeschmissen zu werden und jetzt hat es auch gerade wieder, also ja, vielleicht lassen Sie mich aus Gnade noch hier sitzen, weil es hier jetzt wieder blitzt und donnert wie, naja, ein bisschen wie vorhin beim Spiel. Lustig. Caro, was, also wir haben ja schon gesehen, dass die Schweiz nicht mehr zu vergleichen ist mit der Quali-Schweiz und so weiter und so fort, haben wir schon oft genug thematisiert. Relativiert dieses Spiel jetzt gegen Italien für dich auch so ein bisschen das, was wir im letzten Deutschlandspiel analysiert haben, bei Deutschland gegen die Schweiz?
Also es wertet auf jeden Fall das Unentschieden von Deutschland gegen die Schweiz auf. Jetzt höre ich gar nicht mehr dein schönes Regengeräusch, Max. Also
ja, gut, ich entmute mich wieder.
aber das mit der Schweiz, das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsgeschichten dieser EM, weil vorher hatte man ja, klang es medial so, als würde Xhaka halt meutern gegen Yakin. Und jetzt sehen wir da eine so gut funktionierende Mannschaft, die das Spieltempo bestimmen kann, die im hohen Pressing Bälle super schnell zurückgewinnt, die im Mittelfeld den Gegnern keinen Platz lassen. Das hätten die Italiener auch sehen können in der Analyse vom Deutschlandspiel. Und auch wo Spieler individuell tolle Leistungen bringen. Also bei der Schweiz war es heute vor allem Ruben Vargas. Ich meine, der spielt bei Augsburg, die haben eine gute Saison gespielt, aber ja, es ist der FC Augsburg, das ist kein europäischer Top-Club und in diesem Spiel Italien-Schweiz war er in meinen Augen einer der, die mit am meisten geglänzt hat und die Schweiz, die spielen auch einen schönen Kombinationsfußball und Dann, ich erinnere mich auch an einen absolut fantastischen Freistoß von Rieder. Ja, also keine Kritik, aber gut, es war auch ein relativ leichtes Spiel und vielleicht ein bisschen disrespectful von uns, so lange über Italien zu reden, wenn doch die Schweizer die sind, die uns jetzt noch länger im Turnier begleiten und absolut zu Recht, mich haben sie heute wirklich begeistert mit ihrem Spiel.
Nicht nur dich, ich kann auch sagen, auch im Pressekonferenz, im Media Hub, da war große Begeisterung und großes Erstaunen bei sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, als da vor allem das 2:0 gefallen ist. Das war Martin Sohn, haben wir ja vorhin schon angesprochen, ein sehr wichtiger Moment. Was sind deine Gedanken zur Schweiz?
Ich würde beim Kombinationsspiel einhaken, was Caro genannt hat. Ich finde es vor allem bemerkenswert, dass er einen sehr klaren Fußball spielen. Also sie haben einfach Freilaufbewegungen, Passentscheidungen und der ganze Rhythmus im Spiel sind sehr, sehr stabil. Sie machen nichts außergewöhnlich gut, aber sie machen alles richtig gut und mit einer sehr großen Konstanz und ohne sehr niedrigen Fehlerquote. Spielen einen simplen Fußball im besten Sinne. Können eben dieses 3-4-2-1 bringt eben eine gewisse Flexibilität mit, die sie sehr, sehr gut einsetzen, haben diese Variante mit dem linken Flügel, also mit Ebischer, der dann auf die 10 kommt, so fällt heute ja sogar das Tor. Die Zehner können ein bisschen zentraler sein, ein bisschen breiter sein, die Stürmer können sich unterschiedlich oder der Stürmer kann sich unterschiedlich bewegen. Du hast Freuler, der nachstößt nach vorne. Das erste Tor gefallen. Also eine gute Flexibilität und ein gutes Grundgerüst in diesem 3-2er-Aufbau mit einfacher Breite. Und spielen das ein bisschen flexibler und aktiver als so manche, die das mehr so 3-2-4-1 spielen, die so ganz klar einfach zwei Flügelstürmer haben und zwei Zehner und dann das sehr positionell spielen, sondern haben einfach von diesen vier Positionen vor den Sechsern, haben sie sehr, sehr viele unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche Räume, die sie anlaufen und werden halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie überflüssig verspielt, aber sind immer aktiv. Und das ist wirklich einfach eine gute Mischung und vor allem auf Nationalmannschaftsniveau, wo es eben mehr darum geht, erstmal gut zu sein und jetzt nicht darum, super herausragend das Rad neu zu erfinden, haben sie genau das eben geschafft, dass sie einfach, wow, dass einfach eine gute, stabile Mannschaft sind, mit sehr klaren Abläufen, mit sehr logisch aufgebauten alles eigentlich. Und können dann auch im 5-4-1 sind sie dann, wenn sie tief verteidigen müssen, 5-4-1, sehr schwer zu knacken. Hat man heute direkt im direkten Vergleich mit der deutschen Mannschaft gesehen. Du stehst dann halt einfach ein bisschen stabiler da vor deiner Box mit der Fünferkette, Viererkette. Und wenn sie ins hohe Pressing gehen, können sie einfach eins gegen eins nacheinander rausschieben. In gewisser Hinsicht hatte das tatsächlich große Ähnlichkeit mit Leverkusen. So, das ist halt die einfacheren Elemente des Leverkusen-Spiels genommen und auf Nationalmannschaftsebene gepackt. Die bisschen schwierigeren Elemente des Leverkusen-Spiels sind dann mehr bei der deutschen Mannschaft zu finden. Aber ja,
Punkt. Ein gutes Rundum-Paket, Christian, ist die Schweiz.
Ja, absolut. Ich möchte vielleicht nochmal die linke Seite einfach hervorheben. Also einfach dieses Dreieck Rodriguez, Ebischer, Vargas. Das haben wir auch schon mal angesprochen. Beide Tore sind heute wieder über links gefallen. Es ist gar kein Zufall. Und da muss ich sagen, und da hake ich voll bei Martin ein, wenn es eine Nationalmannschaft schafft, clubähnliche Abläufe zu installieren, und ich rede nur von clubähnlich, dann bringt dich das schon wahnsinnig weit vor im Vergleich zu anderen Nationalmannschaften. Und gerade diese linke Achse, diese linke Kette bei der Schweiz hat für mich sozusagen auch kann man wirklich fast mit Clubabläufen nachlegen oder vergleichen für mich. Und dementsprechend, Österreich ist für mich ein ähnliches Beispiel. Die haben alle Vertrauen in das, was sie tun. Die wissen alle, was sie zu tun haben, haben großes Vertrauen in das, was sie tun. Und dann hast du eine unfassbar gute Basis, um bei einem Nationalmannschaftsturnier sehr, sehr weit zu kommen. weil dich das von vielen anderen Gegnern abhebt. Und heute, die Italiener waren das beste Gegenbeispiel. Von Anfang des Turniers sehr viele Fragezeichen. Die Schweizer haben gar keine Fragezeichen. Die Schweizer haben mit Akanji auch eine unfassbare individuelle Klasse hinten im Zentrum drin. Freuler, Xhaka auf der Doppelsechs ist Qualität pur, Physis pur. Ja, das ist eine Mannschaft, da sage ich jetzt schon viel Spaß an alle anderen, die zu knacken.
Ja, ich meine, vielleicht treffen sie natürlich im Viertelfinale auch ein Team, was clubähnliche Abläufe hat, was sehr, sehr gut organisiert ist, was einfallsreich ist bei Standards. Vielleicht haben sie aber auch Glück und sie spielen gegen England und nicht gegen die Slowakei. In diesem Sinne, lasst uns unsere Awards vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Ihr könnt euch gerne bei beiden Spielen bedienen, wie ihr das gerne haben wollt. Caro, wer wäre denn dein MVP des heutigen Tages?
Mein MVP des heutigen Tages ist derselbe MVP, wie vom Spiel aus gewählt wurde, nämlich Antonio Rüdiger. Weil das Spiel war für mich heute wirklich so, wie man Antonio Rüdiger, so wie er, wie heißt es, lebt und
bleibt und lebt.
Das andere bleibt und lebt. Genau, diese absurden Zweikämpfe, sich ja, da reinhauen, ja, einfach was auch einfach geil aussieht und was man einfach in der Spielweise, wie er sich bewegt, das kann nur einer sein. Also das, was er da macht, das kann nur einer sein. Und für mich heute super wichtig. Wir haben über die individuelle Leistung der Innenverteidiger gesprochen und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Habe ich gerne gesehen. Nehme ich auch jede Zeitlupe mit, die ich kriegen kann von Antonio Rüdigers Aktion.
Da wird es, glaube ich, noch so einige geben jetzt in den nächsten Tagen. Christian, wer ist dein MVP aus den beiden Spielen?
Ich nehme den ich ja schon mal thematisiert habe, Max. Ich nehme heute Remo Freuler, weil ich glaube, die Wichtigkeit habe ich schon mal versucht, ein paar Mal darzustellen. Klar, aus deutscher Sicht wird zu Recht sehr viel über Granit Xhaka geredet. Völlig zu Recht auch nach dieser Saison. Aber ich glaube, Freuler, was der auch bei Bologna geleistet hat, was der auch schon in den Jahren davor bei Atalanta geleistet hat, immer ein Spieler, der so ein bisschen unterm Radar lief, aber wahnsinnig wichtig für die Balance einer Mannschaft. Und dann würde ich sagen, wenn du dann im Achtelfinale auch noch so ein wichtiges Tor einstreust, dann das dürfen wir halt auch nicht vergessen, so ein 1-0, selbst gegen solche Italiener, ist dann halt schon trotzdem wichtig, um dir auch das Vertrauen für die Leistung oder dich halt auch was Zählbares auf den Platz zu bringen. Dann würde ich sagen, hat sich Remo Freuler einen sehr, sehr guten Zeitpunkt ausgesucht, um heute dann auch mal auf dem Scoreboard aufzutauchen.
Da ist wenig zu ergänzen.
Der bessere Barilla heute. Ja. Der bessere Barilla fast schon.
Alles besser, ja, definitiv.
Ich habe auch über Freuler gerade nachgedacht, aber ich glaube, ich bleibe wohl beim Deutschlandspiel. Fragezeichen. Guck gerade so ein bisschen auf die Deutschland-Aufstellung.
Das ist jetzt spannend.
Und denk nochmal.
Soll ich meinen nennen? Aha. Wobei, ich wollte eigentlich auch jemand aus dem deutschen Spiel nehmen.
Ja,
also
hau du
mal
raus.
Na doch, ich bleibe jetzt dabei. Ich kann mich jetzt nicht mehr umentscheiden. Ich wollte Jamal Musiala nennen, denn Jamal Musiala hat das gemacht, woran Kai Havertz gescheitert ist, woran dann später Niklas Füllkrug gescheitert ist, wäre dann auch abseits gewesen, nämlich lauf auf den gegnerischen Torhüter zu, das ganze Stadion steht und schreit und mach ihn dann aber auch rein. Ich glaube, dieses 2-0 war extrem wichtig und gerade bei Jamal Musiala ist das ja nicht zu erwarten gewesen, dass er ihn reinmacht. Das war in der Bayern-Saison noch eins der Probleme, dass er in direkten 1-gegen-1-Situationen zu selten das Tor gemacht hat. Jetzt ist er, ich meine gut, Torschützenlistenanführender ist jetzt bei 3 Toren noch nicht so wichtig, aber ich glaube, dieses 2-0 war sehr wichtig und dann kommt ja auch noch seine Präsenz gegen den Ball mit dazu, die wir vorhin auch thematisiert haben. Deswegen hätte ich Jamal Musiala genannt und jetzt, Martin, kommst du.
Ich leide jetzt gerade ein bisschen unter dem Faktor, dass ich deinetwegen die ersten 20, 30 Minuten von der Schweiz verpasst habe.
Oh.
Sonst könnte ich das noch ein bisschen besser beurteilen.
Wir haben uns heute vor dem Spiel
Elbischer zum Beispiel. Ja.
Nimm Ruben Vargas.
Nee, ich nehme einfach Nico Schlotterbeck. Es war ein dummer Fehler, aber ansonsten geiles Spiel. Crazy, crazy guter Pass zum 2-0. Wirklich crazy guter Pass. reicht mir an der Stelle, dass ich ihn nenne.
Okay, Unsung Heroes sind jetzt sowieso alle, die es jetzt nicht auf den MVP-Zettel von Martin geschafft haben, jetzt gerade in diesen vergangenen 30 Sekunden. Caro, wer ist dein Unsung Hero geworden?
Mein Unsung Hero ist Kimmich, weil er sowieso das ganze Turnier über sehr souverän spielt. Ich glaube, wir haben ihn hier noch nicht genannt. Es war heute eigentlich überhaupt kein Kimmich-Spiel. Es war viel zu schnell, viel zu hektisch für ihn. Aber er hat sich daran angepasst. Für mich war er einer, bei dem man das Gefühl hatte, die Anordnung, was von ihm gefordert war, hat er sehr gut umgesetzt, hat auf der rechten Seite wirklich versucht, Sané in Szene zu setzen. Und ist für mich mein Unsung Hero.
Sehr gut. Martin, wer ist dein Unsung Hero?
Ja, Doppelungen sind auch erlaubt, aber ja, Kimmich finde ich einen sehr guten Pick übrigens. Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Aber nach den Debatten und nachdem ich heute schon wieder unverschämte Dinge auf Twitter lesen musste während des Spiels, ist es aber mal sowas von Kai Havertz, der mal so ein geiles Spiel gemacht hat und eigentlich auch da normalerweise aus dieser Szene, wo er den Ball nicht reinmacht, da möchte ich ihn auch verteidigen, das ist zu 100% ein Assist, wenn Sané nicht gefoult wird. Ich nehme an, es war ein Foul. Man hat keine vernünftige Wiederholung gesehen. Ich weiß nicht genau, was da los war. Aber auf jeden Fall ist Havertz, läuft auf den Torwart zu und sieht schon, dass Sané da ist. Er ist komplett auf diesen Pass fokussiert. Und eine Sekunde, bevor er den Pass spielt, fällt Sané um. Und er hat einfach den Winkel für den Schuss nicht dadurch. Er läuft den Torwart so an, dass er den Pass spielen will. Und hat dann einen scheiß Winkel mit dem linken Fuß. Das ist der falsche Winkel. Sonst wäre er, wenn Sané nicht da gewesen wäre, wäre er in einem anderen Winkel angelaufen. Aus diesem blöden Winkel kriegt er den da nicht rein. Was soll's. Aber ansonsten, Bälle geil festgemacht, sehr schwierige Situation, eine nach dem anderen gelöst, super Ablagen gespielt, was ich im Ungarn-Spiel bei ihm noch so ein bisschen, wo ich noch gesagt habe, da erwarte ich eigentlich mehr von ihm, war heute alles zu sehen. Ganz tolles Spiel, ganz tolle Kontakte und wie er diese Szene rausspielt, wo er auf seine rüberlegen muss, mit dieser Ballannahme zwischen den beiden Innenverteidigern durch. Fantastisch, möchte ich viel mehr sehen bei Offensivspielern, dass also auch generell dieses Element, den Stürmer in Fuß anzuspielen und dann mit dem ersten Kontakt was zu machen, wird zu wenig genutzt, war da sehr gut demonstriert. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, leitet er die Szene sogar noch selber ein, weil er, glaube ich, den Ball vorher auch in einer sehr schwierigen Situation noch gut festmacht. Tolles Spiel von Havertz.
Und war dir so wichtig, dass du dich einen Spot nach oben getradet hast hier schnell in der Reihenfolge, damit Christian dir Kai Havertz nicht wegschnappt. Ja, Christian, da schaust du doof aus der Wäsche. Hast du trotzdem noch einen Unsung Hero gefunden?
Ja, der Christian bleibt beim frühen Spiel, weil es gibt ja hier genügend Awards fürs späte Spiel. Deswegen bleibe ich beim frühen Spiel und ich nenne den Herrn, ich glaube, Martin hat den vorhin, der Name ist auch mal gefallen bei ihm, glaube ich, kurz. Ich nehme den Herrn Ebischer, weil ein bisschen was haben wir eh schon angesprochen, eben diese linke Kette, die wunderbar funktioniert, seine Variabilität. Heute spielt er den letzten Pass, Max. Ich glaube, in deinem Spielfilm war es falsch. Es war nicht, der Ball kommt nicht von Xhaka auf Vargas, also, sondern es ist eben Ebischer, war wieder eben da über links. Xhaka lässt sich rausfallen, Ebischer ganz nach außen und Ebischer ist dann der mit dem letzten Pass. Und ja, wie gesagt, steht für mich so ein bisschen stellvertretend für diese Schweizer Mannschaft, für diese linke Kette, die wunderbar funktioniert. Habe extra nochmal nachgeschaut. Heute eine Passquote von 95%. Und wenn man sich seine Heatmap anschaut, dann waren die Pässe fast alle in gegnerischer 16er Nähe. Also das waren nicht Pässe am eigenen Strafraum oder so. Also für mich Ebischer vielleicht schon das ganze Turnier über. Wobei Unsung hier ist es ja gar nicht, weil ich glaube, er hat jetzt schon, das war der dritte Scorerpunkt oder der vierte. Also er liefert ja auch, aber ja, entscheide mich sehr gern für ihn.
Ein Ebischer Sieg, das kann man definitiv sagen. Mein Unsung Hero kommt auch aus dem frühen Spiel, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich ihn vielleicht sogar schon mal in dieser Kategorie genannt habe in dieser EM, aber umso mehr hätte er es verdient, nochmal aufzutauchen. Murat Yakin. Er hat wieder kleine Anpassungen vorgenommen. Wir sind jetzt gar nicht so sehr ins Detail gegangen, dass wir auf diese kleinen Tweaks im Vergleich zu den bisherigen Schweiz-Spielen eingegangen sind. Aber bisher muss man sagen, neben der großen Idee, die gut funktioniert, 3-4-2-1, Martin hat es vorhin ganz gut erklärt, funktionieren auch die kleinen Ideen, die er hat für die Spiele, eigentlich immer. In dem Spiel, glaube ich, war es die Positionierung von Ndoye als Widmer-Ersatz und wie er gegen den Ball und mit dem Ball positioniert war und im Zusammenspiel mit Rieder. Und da muss ich wirklich sagen, Murat Yakin, ziehe meinen Hut. Ich glaube zum wiederholten Mal schon bei dieser EM, mein Unsung Hero dieses Spieltags. Caro, dein Moment des Spieltags.
Schummel ich jetzt wieder ganz, ganz elegant zwei Sachen rein. Weil mein Moment aus dem ersten Spiel war der Freistoß von Fabian Rieder, weil ich mir da, weil der war fantastisch. Also den hat er Donnarumma so gerade noch aus dem Tor gekratzt und da musste ich an die Stuttgarter denken, denen ja jetzt, während wir alle in EM-Fieber sind, wirklich die Mannschaft unterm Popo weggekauft wird. Aber den habt ihr euch geholt. Und ich glaube, das wird ganz fantastisch mit Rieder beim VfB Stuttgart. Ich hoffe es zumindest. Aber trotzdem glaube ich, dass einer dieser Momente, die von dieser Europameisterschaft bleiben werden, das Gewitter in Dortmund sein wird. Die Blitze überm Stadion, die Dänen, die unterm Wasserfall duschen. Und das war, ist, glaube ich, einfach ein außergewöhnliches Ding gewesen, an das man sich erinnern wird und was von der EM bleiben wird.
Ja. Das wird allerdings bleiben. Langsam zieht es weiter, aber die Blitze, sie sind immer noch spektakulär. Man möchte die ganze Zeit Fotos machen und ja dann doch keinen dieser Blitze erwischen. Christian, was war dein Moment dieses Spieltags?
Auch ich bleib dann hier, ich mach's komplett, bleib auch beim ersten Spiel. Das war das Vargas-Tor. A, weil es so schön war. B, vom Zeitpunkt her, diese 28 Sekunden. Nochmal, ich bleib dabei. Selbst, obwohl die Italiener so schlecht waren, 0-1, da kann noch was passieren. Vielleicht wäre noch was passiert, aber dieses 0-2 war unfassbar wichtig. Jetzt wissen wir alle, Vargas ist nicht unbedingt bekannt als Knipser oder einer, der dir regelmäßig die Bude vollhaut. Und wenn du dann, das ist für mich halt auch eine große Qualität, wenn du in K.O.-Spielen dann genau da den Moment hast und dir den Moment dahin legst, dann zeugt es von großer Qualität. Vargas hat mir auch schon im Rest des Turniers gut gefallen, aber heute krönt er das und er muss ihn halt gegen Donnarumma auch genau da oben hinsetzen, denn Donnarumma hat wieder wunderbar übergegriffen. Also wenn der 3 Zentimeter tiefer ist, dann hat ihn Donnarumma. Und dementsprechend nicht nur aufgrund der Schönheit des Treffers, sondern eben aufgrund der Wichtigkeit und weil er den Italienern einfach komplett das finale bisschen kleine Hoffnung, das sie vielleicht noch hatten, unterm Boden weggezogen.
Martin, dein Moment dieses Spieltags.
Mein Moment dieses Spieltags ist, dass ich Max meinen Lieblingskaffee zeigen durfte und er ihn sehr mochte. Ja. Aber ich glaube, das zählt nicht. Und deswegen nenne ich noch das Abseitstor von.
Nur deshalb, Martin.
Genau. ich nenne deswegen nochmal, weil ich Wirtz Ballmitnahme und Schlotterbecks Pass auch schon erwähnt habe, sage ich mal noch Wirtz. Nicht gegebenes Tor, der kleine Lupfer. Also wie er das dann im Detail macht und dass auch noch der Verteidiger gerade noch reinkommt, aber dann unter den Ball durchhaut und der so mit minimalem Kraftaufwand so ins Tor hüpft. Das fand ich sehr schön und das wäre ein sehr schönes 3-0 gewesen. Ich habe mich sehr geärgert, dass es nicht gezählt hat. Und ich verstehe auch immer noch nicht, was da los war, warum nicht mal eine Wiederholung gezeigt wurde. Was wurde uns da vorenthalten? War er gar nicht abseits? Wolltet ihr nur das 3-0 nicht geben? Seid ehrlich. Nee, keine Ahnung.
Die UEFA-Leute sind schon alle weg, das kann ich sagen. Also jetzt ist es wirklich so allein, weil nur
Stadion.
Nicht mal mehr Rasenmäher sind hier unten auf dem Feld. Die haben relativ schnell mit dem Rasenmähen aufgehört. Haben gesagt, bei dem Regen macht das keinen Sinn. Okay, das 3-0 von Wirtz, dann muss ich, glaube ich, einen anderen Moment nehmen, der, glaube ich, schon in der Fußballgeschichte eine Rolle spielen wird in Zukunft. Diese 3 Minuten, in denen auf der einen Seite Andersen sein Tor weggenommen wird und auf der anderen Seite ein Strafstoß gegen ihn verhängt wird, beides durch eben die vorhin ja schon besprochenen VAR-Entscheidungen. Das hoffentlich werden wir das krasser nie sehen. Also, weil ich meine, es gab ja schon krassere Fälle in der niederländischen Liga und so weiter mit irgendwie Tor auf der einen Seite und dann stellt man fest in der Wiederholung und auf der anderen Seite gibt es einen Strafstoß und das gab es ja auch zum Beispiel in den Playoffs zu dieser EM im Luxemburg-Spiel ist genau das passiert. Aber das war schon ein irres Wechselbad der Gefühle und ja, das konntest du auch hier jedem im Stadion anmerken und alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe nach dem Spiel, haben gesagt, also so ein Spiel hat es auch noch nicht erlebt und die Spielberichte könnten schier endlos werden, weil du so viel über dieses Spiel erzählen kannst, so wie wir es ja auch getan haben. Also das ist mein Moment dieses Spieltags gewesen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Es ist eine lange Folge geworden. Wir haben jetzt nach 2 Uhr. Offiziell ist das Stadion jetzt geschlossen. Ich danke euch sehr, dass ihr euch diese Zeit genommen habt zu dieser Uhrzeit. Ganz herzlichen Dank an Caro Kipper, an Christian Bernhard und an Martin Rafelt. Ich werde verlinken, wo man die alle finden kann im Internet und wo ihr euch dann für die Spielverlagerung Next Generation anmelden könnt und für die Spielverlagerung Academy. Und Christian hört ihr auf der Zone und Caro ja auch hier im Rasenfunk sehr gerne. Also, und wir hören uns ja hoffentlich noch wieder in dieser EM. Also herzlichen Dank euch dreien. Ich habe es jetzt einfach mal gesammelt gemacht, um die letzten Minuten zu sparen. Ich sehe schon, da kommt nur noch Nicken zurück. Dann sage ich auch euch, danke, liebe Hörerinnen und Hörer.
Danke
für eure Aufmerksamkeit. Ich bin sehr gespannt, in welcher Qualität ihr das jetzt hier gehört habt. Für mich war es heute ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr mögt das Atmosphärische an dieser Sendung. Und dann danke ich in dieser Sendung auch Christopher Paul, Emma, Micha in Sydney, Marcel, Lukas und Jonathan, Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben den Rasenfunk finanziell unterstützt. Denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir sind ein rein crowdfinanziertes Projekt. Ihr habt mich quasi hingeschickt ins Dortmunder Westfalenstadion und habt diese Sendung möglich gemacht. Und für euch habe ich hier die Laptops vor Regen geschützt, damit ihr mich noch mehr spenden müsst für neue Laptops. Also, rasenfunk.de/supportersclub, da könnt ihr uns unterstützen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das getan haben. Morgen geht's weiter mit den Achtelfinalspielen hier bei dieser M. Dann melde ich mich aus Köln vom Spiel Spanien gegen Georgien. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.